Sie hören ein CropFM-Spezial mit dem Titel Im Spannungsfeld des Kosmos. Mein Gast ist Andreas von Rethi. Andreas von Rethi ist vielen durch seine zahlreichen Bücher zum UFO-Phänomen Area 51 oder dem Gizeh-Plateau bekannt. Auch den Bilderbergern Skull and Bones und 9/11 hat der äußerst vielseitige Autor unter anderem eigene Bücher gewidmet. Etwas weniger bekannt ist vielleicht Andreas von Rethis große Leidenschaft für astronomische Themen. So betreibt er seit über 2 Jahrzehnten eine eigene Beobachtungsstation, mit der es ihm auch möglich ist, faszinierende Aufnahmen der Sonnenoberfläche zu erstellen. 2 Beispiele finden sich auf der Website von CropFM, www.cropfm.at. Doch nicht nur die Sonne beeinflusst das Leben auf der Erde. Auch bis zu Millionen von Lichtjahren entfernte Strahlungsquellen können auf der Erde beobachtet und gemessen werden. Gefahr droht vor allem von kleinen und großen Meteoriten, die unsere Umlaufbahn immer wieder kreuzen und manchmal auch mit der Erde kollidieren. In dem nun folgenden über 130 Minuten langen Interview gibt Andreas von Rethi tiefe Einblicke in seine Arbeit auf dem Gebiet der Astronomie. Angetrieben durch einschneidende persönliche Ereignisse entwickelte der ehemalige Chefredakteur des österreichischen Astronomiemagazins Star Observer ein großes Interesse an der Sonne und deren Einfluss auf die Erde, deren Magnetfeld und letztlich uns. I could need directions, 'cause I knew that you was there in my mind. Also bei mir am Telefon ist heute in einem Offline-Interview Andreas von Rethi. Sehr lange her, dass wir uns gehört haben.
Allerdings,
ja. Und es war auch, es hat mir ein bisschen erinnert an, als ich versucht habe, mit Andreas Müller ein Interview zu vereinbaren. Da hat es dann noch gerade live geklappt, glaube ich. Wir haben es dann auch als Spezialausgabe gemacht und okay. So auch mit dir heute.
Die Andreasse
sind sehr beschäftigt und das ist gut so, denn sie beschäftigen sich ja mit sehr interessanten Dingen, zumindest ihr beiden jetzt.
Ja, es stößt einem ja manchmal zu. Das muss man schon sagen, es ist verrückt, was sich abspielt und es sind ja oft solche Dinge, ich muss dann oft daran denken, als an einen Kosmologen, der mal gesagt hat, ja, seine Studentin angesprochen hat, möchte also Kosmologie studieren. Naja, also das ist eine Sache, das muss einem einfach zustoßen, das kann man nicht einfach so entscheiden. Und so ist das wirklich mit vielen Dingen.
Das ist ein guter Auftakt, weil auch das heutige Thema, über das wir heute sprechen wollen, wir haben da jetzt schon ein bisschen über den Titel einer möglichen sinniert und also der Mensch im Spannungsfeld des Kosmos, könnte man eigentlich sagen. Jetzt sehr weit gegriffen natürlich. Mhm. Und der Grund, warum du dich mit vor allem jetzt Sonnenphysik im weiteren Sinne, aber auch eben mit dann den Auswirkungen von Sonnenstürmen auf die Erde und über das Magnetfeld und andere Wechselwirkungen auf den menschlichen Körper, also warum du dich mit diesem Thema beschäftigst, das hat ja einen sehr, sehr ernsten Hintergrund.
Ja, allerdings, das muss man wirklich sagen. Eigentlich sind es zwei ganz ernste Hintergründe. Und abgesehen natürlich von dem Grundinteresse an den astronomischen Zusammenhängen, der Weltraum ist ja unsere eigentliche Umgebung. Und das muss man ja auch vielleicht noch vorausschicken und sagen, dass wir das oft vergessen. Das ist ja zunächst einmal unsichtbar. Natürlich, wir sehen den Mond, wir sehen die Sonne, wir sehen am Abend die Sterne, aber das ist irgendwie dann doch was Abstraktes. Oder es ist andererseits so schon integriert in unser Dasein, dass wir eigentlich immer wieder uns überlegen müssen, was ist das da eigentlich? Was ist da los? Und das ist unsere eigentliche Umwelt. Und dass wir nicht unter einer Käseglocke leben, abgeschlossen von all diesen Effekten, die da von außen kommen, das ist ja auch im Grunde genommen etwas, was man sich immer vor Augen führen muss. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite muss es einem zustoßen. Man wird ja manchmal mit der Nase drauf gestoßen und das können sehr ernste Ereignisse sein. Also kurz gesagt, bei mir sind es zwei Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben, mich eigentlich mit der Nase auf diese Magnetfelder, auf diese Sonnenaktivität zu stoßen. Zum einen, dass ich selber als Kind eine sehr schwere Zeit hinter mich gebracht habe. Das ging über viele Jahre hinweg und ist natürlich alles bestens auch dokumentiert und belegt, dass ich an Krebs nämlich erkrankt bin. Knochenkrebs zunächst und 5¼ Jahre später wurde es dann also in der Lunge diagnostiziert und dann folgte wieder eine sehr schwere Operation. Und was hat das nun aber jetzt mit diesen anderen Dingen zu tun, mit der Sonnenaktivität oder mit Magnetfeldern? Diese Geschichte hat mich eigentlich zur Magnetfeldtherapie gebracht, dort wo Magnetfelder was Positives bewirken können, was ja auch noch vielfach umstritten ist, aber wir wissen ja, wie es in der Wissenschaft zugeht. Nur das mal vorausgeschickt, das ist die eine Geschichte. Hier habe ich sehr positive Erfahrungen auch mit Magnetfeldtherapie gemacht. Das können wir ja noch ein bisschen dann vielleicht weiter diskutieren. Die andere Geschichte, um das auch vorauszuschicken, ist folgende. Ich habe viele Jahre später dann meinen Vater verloren, nach einer sehr tragischen Entwicklung auch, nach einem Schlaganfall. Und es war so weit, dass er war sehr schwer getroffen, seine Kommunikationsfähigkeit komplett verloren gegangen ist durch dieses Ereignis und er wirklich also sich in keinster Weise mehr mit uns kommunikativ verständigen konnte. Es war keine Möglichkeit mehr, er konnte nicht sprechen, nicht lesen, nicht schreiben, nichts aufzeichnen mehr und war aber geistig noch völlig da. Und das ging also eine ganze Zeit, es ging über 4 Jahre hinweg, diese reine Quälerei und mein Vater war immer für die Familie, wollte immer für die Familie da sein und es war für ihn untragbar geworden. Er konnte uns zwar nichts hinterlassen, aber er hat sich dann im März, am 14. März 1989 das Leben genommen. Er konnte uns, wie gesagt, nichts hinterlassen, aber wahrscheinlich, um nicht noch zu einem ganz schweren Pflegefall zu werden. Und das Wesentliche jetzt für uns in unserer Diskussion ist jetzt, dass diese Geschichte passiert ist, während eines der größten geomagnetischen Stürme der Zeit, die aufgezeichnet worden sind, seitdem man das genauer beobachtet. Und das hat mich dann auch darauf gestoßen, auf Untersuchungen, wo man dann letztlich also tatsächlich erklären konnte oder erklärt hat zumindest, dass die Sonnenaktivität und solare Ausbrüche, diese heftigen Ereignisse auf der Sonne, die bekanntlich sich natürlich auf unsere Erde als Weltraumwetter dann auch auswirken, dass die eben auch solche gesundheitlichen Konsequenzen haben. Hier also in einer völlig negativen Art. Man hat also Untersuchungen, wo eben dargestellt wird und untersucht, analysiert wurde, die Häufigkeiten von bestimmten Erkrankungen, unter anderem eben natürlich auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall. Wie verhält sich das im Zusammenhang mit der Sonnenaktivität? Und so bin ich dann eigentlich da auch hineingeschlittert. Also im Prinzip das Große sind die Magnetfeldwirkungen. Und dann muss man halt unterscheiden, was kann davon positiv sein und was kann davon negativ sein. Ich habe beide Seiten kennengelernt.
Und das mit Sicherheit in einer sehr prägenden Art und Weise.
Ja, das kann man sagen. Also das ist natürlich so, es ging ja um existenziell, in beiden Dingen um existenzielle Fragestellungen. Bei mir war im Prinzip von Seiten der Schulmedizin damals auch festgestellt worden, gerade nach der Lungenoperation dann, dass keine Überlebenschance mehr besteht. Also wir hatten zunächst einmal, natürlich mir gegenüber gab es keine Aussagen dazu. Ich war ein Kind, muss dazu sagen, ich war 8 Jahre alt, als dann die Operation durchgeführt wurde, die Knochenkrebsoperation, da wurde die Speiche dann großteils entfernt. Und was dann folgte, war das übliche Programm, Chemotherapie, radioaktive Bestrahlung, also Kobaltbombe, wie man das so nannte oder nennt. Und es war für mich natürlich weiter noch kein Zusammenhang. Klar, ich habe dann viel später auch bei Recherchen dann mitbekommen, gut, man hatte mir damals vielleicht noch so 20% Überlebenschance gegeben. Es war halt der, sagen wir, extremste, schlimmste Krebs, der in der Kindheit auftreten kann, als Knochenkrebs, ein Ewing-Sarkom, und wurde dazu auch noch fehldiagnostiziert, zuerst das Überbein, und dann bin ich damit noch eine gute Weile rumgelaufen. Und also dann kam alles ganz schnell, wurde dann also operiert, es waren natürlich auch dann sehr, sehr plötzlich sehr heftige Schmerzen aufgetreten. Ja, und dann eben, ja, kam dann 5,25 Jahre später diese Geschichte mit den Lungenmetastasen. Und hier hatten wir dann aber begonnen auch mit der Magnetfeldtherapie. Also meine Eltern haben dann auch gesagt, gut, ja, wenn die Schulmedizin jetzt nichts nützt, dann gehen wir halt zu Alternativen über. Und dann habe ich mir auch selber dann später tausende von Mistel, also Iscador-Mistelpräparat, Spritzen gegeben und dann schließlich auch andere natürlich Medikamente aus dem homöopathischen, alternativmedizinischen Bereich, schließlich auch Akupunktur, die also enorm wirksam war, aber eben auch diese Magnetfeldtherapie.
Wie bist du eigentlich auf diese gekommen? Oder wie sind deine Eltern auf Magnetfeldtherapie gekommen?
Ja, es hat sich auch ergeben in Gesprächen mit befreundeten Ärzten. Mein Vater hat sich auch damals schon sehr intensiv dann in den Jahren befasst gehabt, nachdem er wusste, dass also bei mir diese Krebserkrankung vorliegt. Er hat ja damals schon sogar, das war 1972, in der ersten Phase, als also der Knochenkrebs da aufgetreten war oder beziehungsweise dann operiert werden musste, sich dann mit Alternativen befasst gehabt. Nur das war ja damals alles noch nicht so weit und man hat also wirklich, auch meine Eltern hatten einfach Sorge, das Falsche zu tun und haben sich dann doch dem schulmedizinischen Weg angeschlossen. Aber der hat ja nichts, im Prinzip nichts gebracht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich völlig ohne Schulmedizin überlebt hätte. Ich meine, die Operationen waren sicherlich nötig. Aber zum anderen eben muss man, das wäre jetzt ein eigenes Thema natürlich, was Chemotherapie betrifft, aber ist ja schon auch sattsam publiziert dazu. Nur es war so, dass meine Eltern und mein Vater sich sehr intensiv vor allem eben mit diesen Alternativen auseinandergesetzt hat. Es kam dann eben aber auch glücklicherweise damals einige Ärzte hinzu, die auch über verschiedene Methoden dann Bescheid wussten und wussten, dass da auch schon doch durchaus umfangreichere Untersuchungen durchgeführt worden sind. Und so kam es dann also letztlich, um das jetzt kurz zu machen, zur Magnetfeldtherapie. Und natürlich kann man jetzt sagen, naja gut, was weiß man, waren vielleicht andere Gründe, muss jetzt nicht die Magnetfeldtherapie gewesen sein, die da so positiv gewirkt hat. Aber ich denke mal, so ganz von der Hand weisen lässt sich das einfach nicht, weil einfach auch die Studien zeigen, wo sich durchaus starke Verbesserungen immer wieder ergeben durch diese Applikation. Und bei mir war es also auch eine ganz typische Geschichte, weil in den Jahren, also von dieser damaligen Krebsoperation bis hin dann, als ich im Krankenhaus lag zur Lungenoperation, hatte sich ein Falschgelenk gebildet, eine Pseudarthrose. Und das hätte also in einer komplexen Operation bereinigt werden müssen. Es war also im Prinzip dann so, dass schon ein Arzt, der kam mir damals wie ein Experimentator vor, der kam ins Krankenzimmer, mir tat noch alles furchtbar weh, natürlich, keine Frage. Und er meinte, ja, also dann machen wir das und in 6 Wochen sehen wir uns dazu wieder. Und dann geht es also wieder los und dann sollte irgendwie ein Knochen aus dem Bein entnommen werden. Keiner konnte in irgendeiner Form uns garantieren, dass es dann besser ist. Und letzten Endes, also haben wir dann alle, also meine Eltern und ich, gesagt, nee, das kommt nicht in Frage, das geschieht einfach nicht. Und dann ging es aber los in den kommenden Monaten nach der Entlassung aus der Klinik schließlich mit dieser Magnetspule dann. Also ich habe den Oberkörper dann, das konnte man auch zu Hause sogar durchführen, in so ein Gerät dann. Und dann kamen eben diese magnetischen Wechselfelder, also eine Sinusschwingung, und das Ganze ging also wirklich ganz geordnet dann. Über vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde konnte man da drin liegen und ich habe halt den Oberkörper und den Arm da dann sozusagen regelmäßig über Monate hinweg therapiert. Und dann kamen die sogenannten Wunder, ja, dass man also sagen kann, ja, verflixt noch eins. Was ist denn da geschehen mit dem? Denn es sollte ja operiert werden und in der einen Klinik, wo die Armoperation stattgefunden hatte, da war dann der Chefarzt, stand dann vor der Röntgenaufnahme, vor der aktuellen, und meint dann nur, ja, ich verstehe das nicht, ich weiß nicht, was da geschehen ist. Aber das, was kürzlich noch in zwei Ebenen deutlich zu sehen war, eben diese Pseudarthrose, hat sich von selbst bereinigt. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Und man weiß eben von verschiedenen anderen Fällen und Untersuchungen, dass genau das auch mit Magnetfeldern, also auch Frakturen und bestimmte Veränderungen, dass die eben wieder reguliert werden können. Und der war wirklich sprachlos gewesen. Ja, es wurde danach nichts mehr gemacht. Und genauso bei der Lunge, also das möchte ich noch schnell hinzufügen, um das ganze Thema sozusagen ein bisschen jetzt abzuschließen. Aber es war bei der Röntgenaufnahme der Lunge dann auch so. Der Röntgenologe kam aus dem, ja, kam mit dem Bild heraus und meinte dann, also, das kann doch nicht sein, da muss was verwechselt worden sein. Die Aussage war dann, das ist nicht operiert worden. Natürlich war es operiert, ein halber Meter Schnitt war damals einer der komplexesten Fälle an der Uniklinik. Aber jedenfalls ist es so gewesen, dass dann auch der Röntgenologe gesagt hat, das gibt es nicht. Dann musste man wiederholen, dann nach einiger Zeit natürlich das nochmal und sowieso Kontrollen. Und es blieb dabei. Das Lungenvolumen hatte sich also erstaunlich regeneriert. Natürlich bleiben Folgeschäden, man kann alles nachweisen. Ich habe ja die ganzen Unterlagen da, die pathologischen Gutachten, alles. Das ist ja ein Fall, der über viele Jahre hinweg geht. Aber diese Dinge, die zeigen eben wirklich, wie die Magnetfelder wirken. Ja, und wenn wir jetzt halt sagen, gut, was ist dann aber, ne, warum diese Unterschiede, warum mal gut und warum mal schlecht, das ist natürlich eine eigene interessante Frage.
Ja, es gibt ja in der Medizin auch den Begriff der Spontanheilung, ne?
Eben, auch das.
Und ich nehme an, deine Ärzte haben sich eben gedacht, na gut, das ist halt einer von diesen, was ich, einer von 20.000, einer von 100.000, ich weiß es nicht, aber.
Ja, also klar, natürlich, dass man dann sagt, gut, jetzt, das ist ja auch im Prinzip, hatten wir ja auch dann bei der Lungen-OP die Chemotherapie weggelassen, weil die hat ja nichts gebracht gehabt. Es kam ja trotzdem wieder.
Ja, absolut faszinierend. Ne? Also ja, ich habe ja auch mit dem Clemens Kubi schon einmal gesprochen und bei dem war das jetzt zwar von den Auswirkungen her ähnlich, also die Ärzte wussten dann auch nicht, warum er auf einmal wieder gehen konnte. Ne?
Die Alternativmediziner, die haben das eigentlich dann schon deutlich gesagt und haben eben auch, die waren nicht so überrascht drüber, auch die, oder Komplementärmediziner und diejenigen, die haben dann, die auch eben sich mit diesen Fragestellungen oder die lange Jahre einfach auch diese medizinischen Magnetfeldwirkungen behandeln und erforschen, die waren da also nicht überrascht und ich habe ja später dann auch unheimlich viel dann an Studien mir angeschaut und das geht ja alles genau in die Richtung. Da sieht man ja, das wird genauso wieder belegt und dargestellt. Also ich kann es nur bestätigen, sagen wir mal so. Und es ist natürlich, kann man immer kommen und sagen, na ja, dann der will halt jetzt wieder einen Einzelfall hier übertragen, der will das verallgemeinern. Aber wie gesagt, es gibt halt ja auch genügend andere Fälle. Nur interessant, wie meine Ärztin damals, die damals mich viele Jahre eben auch komplementärmedizinisch begleitet hat, wie die gesagt hat, naja, also von komisch ist es schon. Wir haben solche Erfolge oft bei sogenannten Austherapierten, aber von denen, die geheilt wurden, von denen will keiner mehr was wissen, zumindest in der Schulmedizin.
Ja. Das also, ist komisch, ja.
Es ist schon komisch.
Und eigentlich gar nicht lustig, aber okay.
Sehe ich eben, ja.
Es kann man eh nicht viel mehr dazu sagen.
Nee,
Es gibt halt Dinge, die halt, wo halt die Theorie noch fehlt. Und wenn keine Theorie da ist, ist es halt auch schwierig, da ranzugehen und das Ganze zu reproduzieren. Aber dann gibt es ja auch viele Fälle, wie eben Wirkungen des Magnetfeldes, wo es dann schon Forschung gibt, aber die ist dann wieder umstritten und
es wird halt dann auch schnell bekämpft. Entschuldige, wenn ich unterbreche. Ja, ich wollte nur noch sagen, es wird wirklich bekämpft. Ich hab vor, jetzt schon auch wieder, wann war es, im Jahr 2000, ein Buch gemacht. Es war über meine persönliche Geschichte. Ich habe die Aufzeichnung meines Vaters gefunden zu dieser ganzen, eigentlich zu diesem Wunder, was da passiert ist. Jedes Detail, alles. Dann habe ich natürlich weiter recherchiert und nochmal die ganzen verschiedensten Lokalitäten aufgesucht, wo ich damals halt auch in den Kliniken, wo ich gewesen bin. Und das Buch wurde total unterdrückt, das kann man wirklich so sagen. Ich habe über die ganze Zeit erst einmal schon, dass die Verlage teils fadenscheinigste Ausreden hatten. Keiner wollte es haben. Ja, einer war noch am ehrlichsten, Großverleger, es ging nicht um Geld. Das traue ich mir nicht zu, das Thema. Ne? Und das hat man dann auch gemerkt, obwohl der Verlag dem ist nichts, also das war, der hat viel Werbung gemacht und alles versucht, also wirklich auch Belegexemplare, Besprechungsexemplare verschickt, damit einfach man darauf aufmerksam wird. Das ist nirgendwo besprochen worden, das Buch. Die haben das, auch die Redaktionen, gescheut wie der Teufel das Weihwasser. Also nur nebenher gesagt, dass sowas halt auch wirklich unterdrückt wird.
Ich hätte da sicher eine Besprechung mit dir gemacht, aber
das denke ich, das
sozusagen,
ich,
ja. wir holen das ja heute irgendwo nach.
Auch ein bisschen schon, ja.
Ein bisschen und bringen es aber in einen Kontext, in einen ganz anderen,
genau.
Vielleicht für viele einen überraschenden. Also du bist, ich sage jetzt mal Hobbyastronom, beziehungsweise du hast deine eigene Sonnenbeobachtungsstation.
Also ich kann das ein bisschen noch vielleicht konkretisieren. Es ist also bitte, so, ich bin über viele Jahre natürlich auch in der Astronomie auch beruflich tätig gewesen, aber eben dann wirklich von der wissenschaftsjournalistischen Seite. Also ich habe da jetzt nicht die persönliche in irgendeiner Weise an einem Institut geforscht. Aber ja, es stimmt, es ist richtig, ich habe also eine Sternwarte auch über etliche Jahre aufgebaut, die also heute etwa Universitätssternwartenniveau hat. Man kann schon auch Forschung betreiben darin.
Also Hobbyastronom sollte ich fast ein bisschen unter Anführungszeichen stellen, weil du also wirklich sehr professionell
das
betreibst.
Naja gut, ja. Das stimmt schon dahingehend, dass ich ja auch, ich mache ja das nicht in dem Sinne, dass ich eben an einem Forschungsinstitut irgendwo tätig bin. Also von
ja,
daher,
genau. Ja.
Ne? Und es ist ja so, dass ich dann sage, gut, man verfolgt einfach vieles und kann das selber zum Teil eben aufgrund der Detektortechnik, wie sie heute besteht, sehr gut machen. Die Astronomie ist natürlich sowieso was Schönes, es ist nur als Hobby zu empfehlen. Aber es ist auch so, dass man wirklich vieles lernt, auch natürlich über sich selbst, über die Umwelt, über das, was uns eigentlich beeinflusst und was auch wichtig ist. Aber wie gesagt, ich bin da also heute in der Lage, aufgrund vor allem der Detektortechnik, natürlich auch müssen die Instrumente eine gewisse Leistungsfähigkeit haben, vieles zu überwachen. Ich kann Asteroiden im Vorbeiflug an der Erde beobachten, je nach Distanz dann auch mit lediglich ein paar Meter Durchmesser. Ich kann Supernova in fremden Galaxien natürlich auch die Lichtkurven machen. Ich kann die Sonnenaktivität eben auch in verschiedenen Spektralbereichen untersuchen, also die vom Erdboden aus halt zu untersuchen sind. Und das sind natürlich so Sachen, das ist manchmal auch nicht schlecht. Ich meine, natürlich kann man nicht in Konkurrenz gehen zu den Riesensternwarten, aber Großobservatorien, Satellitenobservatorien sind eigentlich rar gesät. Und auch für die Forschung ist es so, dass die mittelgroßen Teleskope heute immer noch sehr, sehr viel an Informationen liefern und dass man damit also auch einiges beitragen kann. Weil einfach Beobachtungszeit, es ist ja nicht so, dass ein Astronom zu einer Sternwarte geht irgendwo, was weiß ich, Keck Observatory oder Subaru oder wo auch immer oder bei Hubble irgendwie. Die müssen ja nur Forschungsanträge stellen, müssen ihre Arbeit vorstellen, das sind Gremien, die entscheiden darüber, macht das Sinn oder nicht. Das ist halt genau diese Peer Review, das ist halt ein Auswahleffekt, der hat positive, negative Seiten und da ist es halt so, dass man sagen muss, hier kann ein Astronom vielleicht dann eine solche Stelle, wenn er wirklich dann also durchkommt und man alles genehmigt, dann kommt er dorthin und ist natürlich glücklich, dass er dort an einem Riesenteleskop seine Messungen machen kann. Und dann ist vielleicht aber, sind die Bedingungen nicht danach, dann ist die Nacht entweder nicht für wissenschaftliche Arbeit ausreichend gut geeignet oder es ist Wind und in der trockenen Region, so Atacama-Wüste, dann wird der Staub aufgewirbelt, der Sand, dann kann man die Instrumente dem nicht aussetzen, dann ist Schluss, dann muss der wieder nach Hause und darf wieder von vorne an, dann weiß man nicht, wie lange das dauert, bis der wieder so eine Möglichkeit bekommt und da kann man natürlich auch einiges beitragen und es ist immer besser, wenn man natürlich aus eigener Anschauung, eigener Kenntnis, sei es der Technologie, sei es aber auch dessen, was eben da abläuft, dann seine Aussagen treffen kann. Es ist ja auch so, dass viele zum Beispiel extrem NASA-skeptisch zum Beispiel sind. Ich meine, teils zu Recht, teils ist es dann, geht es dann schon ein bisschen weit auch. NASA ist sowieso eine Rieseneinrichtung. Also da ist allein das JPL, das sind über 70 Hektar Fläche, wo die unbemannte Raumfahrt läuft. Da kann einer seinen Lebtag lang arbeiten, wird nicht alles kennenlernen. Aber wie gesagt, also eigentlich schon wieder ein anderes Thema. Entschuldige, bisschen
ausgeworden. Ja, NASA ist, wie du sagst, ein Riesenthema, eine Riesenorganisation. Der Skeptizismus, den also da manche vorbringen, richtet sich ja kaum oder nie eigentlich gegen einzelne Mitarbeiter der NASA, außer gut, ja, der Herr Malin ist da immer wieder ins Querfeuer dann gekommen, aber sondern eigentlich eher gegen die Administration und die Bürokratie und so weiter, ja, und wie lange das dann dauert, bis Dinge freigegeben werden und wie die auch dann bewertet nicht werden, das sind dann halt manche oft nicht einverstanden. Gibt es die verschiedensten Gründe für diese Dinge, aber sicher ist es manchmal auch berechtigt. Also,
ja, in manchen Fällen ist es schon auch wirklich wohl berechtigt, da muss man sagen, das gibt es also schon auch, klar.
Der Hintergrund des Ganzen heute ist ja eigentlich eben, wie schon gesagt, zu einem großen Teil die Sonne. Ich meine, wir sprechen über kosmische Einflüsse ganz allgemein, auch über Gefahren, aber wenn es jetzt um die Sonne geht, dann geht es da vor allem um also Solar Flares, Protuberanzen, Sonnenstürme, also über den normalen Sonnenwind hinausgehend. Aber vielleicht können wir diese Begriffe ganz kurz für den Laien erklären.
Klar.
Was ist der Sonnenwind zum Beispiel? Ist das also, wenn der Astronaut aus dem Fenster schaut, man streift ihm da ein lauer Wind um die Ohren? Nein.
Ja, das wäre ganz schön. Ne?
Das wäre natürlich praktisch, ja.
Ja. Ja, Sonnenwind, das sind auch natürlich geladene Teilchen, die von der Sonne ausgehen. Das ist aber eher, wie schon der Name sagt, das ist eher noch eine milde Geschichte, aber es wirkt sich auch im Sonnensystem aus und ändert sich auch. Da gibt es also Fluktuationen und der geht also von den sogenannten koronalen Löchern der Sonne aus, ist auch noch gar nicht so lange bekannt. Man muss sich überhaupt überlegen, diese ganze Forschung, das ist ja noch nicht so lang her, dass man auch die Sonne, die Aktivität so genau beobachtet. Das sind ein paar Jahrzehnte. Und der Sonnenwind, gut, der ist von damals eigentlich anhand von Kometenschweifen von Ludwig Biermann aus München von dem Max-Planck-Institut Astrophysik entdeckt worden, weil die Kometenschweife zeigen ja immer von der Sonne weg. Man denkt immer, die rasen so um die Sonne herum oder ja, und dann ziehen die halt den Schweif hinter sich her. Die können ja auch manchmal wie ein Scheinwerfer nach vorne richten. Und es hängt halt einfach von der Geometrie ab, von der Position, weil der Sonnenwind geht ja von der Sonne nun aus, klar, und bläst sozusagen, jetzt mal ganz bildlich gesprochen, auch geladene Teilchen aus dem Ionenschweif des Kometen. Es hat zwei verschiedene Typen von Schweifen. Da gibt es eine Wechselwirkung dann mit den geladenen Teilchen der Sonne und deswegen zieht er das dann weg in Gegenrichtung. Und das ist aber erst eigentlich in 1950 rum damals dann so alles verstanden und richtig interpretiert worden. Und letzten Endes ist das natürlich so ein üblicher Vorgang, das ist nichts Bedrohliches, der kann ein bisschen ansteigen, abflauen, aber es gibt halt immer wieder Phasen, wo die Sonne natürlich auch eine höhere Aktivität generell allgemein zeigt, vor allem in Wellenlängenbereichen, wo man eben ganz typische Hinweise natürlich drauf hat. Und bekannt ist da ja auch dieser 11-Jahres-Zyklus, wie man immer sagt, dass die Sonne alle 11 Jahre zu einem Maximum auffährt und dann irgendwie wieder runter. Es ist nur, der ist nicht, kann man nicht so 100% mit diesen 11 Jahren korrelieren. Also das sind größere Schwankungen. Also da gibt es Angaben, dass zwischen 7 und 17 Jahren auch dieser Zyklus schwanken kann im Extrem. Und das ist der sogenannte Schwabe-Zyklus, das ist benannt nach dem Entdecker der hat es genauer beschrieben dann, dieser Samuel Schwabe.
Und wann wurde dieser Zyklus eigentlich wirklich festgelegt, entdeckt?
Im 19. Jahrhundert ist man dann drauf gekommen und hat dann das natürlich genauer untersucht. Es war einfach der Zyklus, den man am besten mit den Sonnenflecken auch korreliert hat. Ich meine, heute macht man das mit dem Radiofluss bei 10,7. Aber wenn man jetzt untersucht die Sonnenaktivität und will einfach mal über die Sonne, dass man also sagt, okay, ich will jetzt einfach sehen, ich schaue oben auf die Sonne drauf und will sehen, was ist jetzt im Moment los, dann habe ich da ein Indiz, gell, dass ich sagen kann, wenn viele Sonnenflecken, viele dunkle Flecken auf der Oberfläche sind, dann ist dann ist die Sonnenaktivität hoch. Also diese Sonnenfleckenzahl, die ist ziemlich gut korreliert im Radiobereich bei 10,7 Zentimetern. Aber für den Beobachter, der die Sonne anschaut, der hat halt das am ehesten an den Sonnenflecken. Ja, die nehmen zu. Und in den Zeiten der hohen Sonnenaktivität hat man halt große Gruppen, viele Flecken über die Sonnenoberfläche verteilt. Und natürlich, man muss das auch sicher unter Sicherheitsvorkehrungen beobachten, denn man kann ja nicht so in die Sonne reinschauen, es geht schon mit bloßem Auge, selbst das kleinste Fernröhrchen oder Sucherteleskop oder Opernglas oder wie, man würde sich sofort die Netzhaut verbrennen, also man hätte einen irreparablen Augenschaden. Und es passiert leider immer wieder bei Sonnenfinsternissen und so weiter, dass man da so damit rechnen muss, dass Leute das machen oder eine CD nehmen und die vergessen dann aber die unsichtbare Strahlung. Das Unsichtbare spielt für uns ja auch eine große Rolle. Das werden wir immer wieder sehen, auch wenn man sich darüber unterhält, was die Sonne eigentlich macht mit uns. Und sie ist unser Lebensstern, aber sie kann eben auch sehr negativ wirken. Und das ist dann das Unsichtbare, was zunächst, und für viele ist das deswegen auch außen vor. Aber es ist eben auch so eine Sache, wenn man mit einer CD zur Sonne guckt und dann kommt doch noch schädliche Strahlung, die halt nicht gefiltert wird durch, dann macht die unsere Augen eben auch kaputt. Also von daher sollte man dann wirklich entweder Sonnenprojektion oder mit wirklich echten Spezialfiltern oder am besten in eine Vollsternwarte gehen, bevor man da selber nicht genau weiß, was man macht und experimentiert. Also das ist, glaube ich, ein Hinweis, der ist ganz wichtig. Und diese Sonnenflecken selbst sind natürlich Aktivitätsgebiete, werden auch schon seit dem 17. Jahrhundert, Anfang 1600 mit Entwicklung des Fernrohrs von einigen Astronomen, unter anderem natürlich auch Galilei, beobachtet. Es gibt viel ältere noch von welchen, die man also teils mit bloßem Auge sehen konnte. Ich habe auch schon mal einen mit bloßem Auge, habe ich auch schon wiederholt Sonnenflecken sehen können, so ganz große. Und hier sind die Magnetfelder der Sonne komplex verdrillt. Und die steigen dann auch raus aus dem Sonnenplasma. Es gibt oft so bipolare Gruppen, da hat man also gegensätzlich gepolte große Flecken, die umgeben sind von kleineren. Also die haben so eine gewisse Struktur und Entwicklung. Und da kann man dann auch absehen, wie komplex das Feld ist. Und diese Feldkonzentrationen in diesen Bereichen, das schaukelt sich also über diese 11 Jahre immer aus. Und diese Konzentrationen führen dann zu einer Abkühlung. Ja, weil sie nämlich das Sonnenplasma, was von unten nachströmt, ja, dieses Sonnenplasma ist also im Prinzip dort an diesen Stellen, wird es behindert am Aufsteigen. Ja, und so, das sind ja solche kleinen Konvektionsblasen auch, die da hochsteigen. Und in diesen Bereichen der Sonnenflecken ist das alles durcheinander geraten. Jetzt wird es dort, also kommt die heiße Substmaterie nicht rauf und deswegen sind dann die Sonnenflecken also kühler und dunkel deswegen. Also das ist im Prinzip, wenn ich ein Eisen habe und das ist weiß glühend und ich halte jetzt eine Kerzenflamme davor, dann wird die auch dunkel. Das ist einfach ein Kontrastphänomen. Ein Sonnenfleck für sich leuchtet natürlich auch krass, denn den könnte man in den Himmel stellen, für sich allein leuchtet der. Aber auf gegen Kontrast zur Sonne, wenn wir das Ganze jetzt entsprechend abdunkeln, ist es dann auch eine Region, in der es sieht, kann man auch messen natürlich, Temperaturunterschiede, also es ist ungefähr 2000 Grad kühler dort, kühler in Anführungsstrichen.
2000 Grad ist aber nicht viel, ne? Also das ist.
Ja, gut. Also ich meine 6000, wenn wir sagen 6000 Kelvin, die Sonnenoberfläche, ja.
Also okay, 4000. Die Sonne, okay, 6000.
Oberfläche, weil ja. Wenn wir das Zentrum nehmen, haben wir natürlich ganz andere, weil der Druck und die ganze.
Naja, okay. Naja, gut, dann ist das schon signifikant, ja. Dann ist fast ein Drittel ist, quasi.
Genau. Ja. Also das steht im Verhältnis jetzt zu diesen sonst Oberfläche ungestört, wo keine solchen Magnetfeldkonzentrationen, dann hätten wir 6000 ungefähr Kelvin. Mhm. Ne? Aber das ist halt jetzt so, dass man sagen muss, hier sind eigentlich auch die Gebiete, wo es dann oft sehr interessant halt wird. Also natürlich auch in anderen Bereichen, nicht nur, dass man sogenanntes Integrallicht guckt, also dass man sagt, wir schauen einfach mal die Sonnenoberfläche an. Das ist die Photosphäre, das, was unser Licht ja, wo es den Tag erhält, das ist auch seit Jahrtausenden durch dieses dichte Sonnengas erstmal unterwegs. Das ist zwar Gas, aber das ist im Zentrum so dicht 20 Mal so wie Eisen. Das muss da erstmal durch, das sind unheimliche Wechselwirkungen. Ja, die Gamma-Quanten, die da entstehen bei den Kernreaktionen, die werden da so hin und her gestreut. Das ist ein ständiger Prozess von Absorption und Emission und es geht dann natürlich die Absorption gerichtet nach außen, aber die Emission geht irgendwo hin. Das heißt also, es braucht ewig, bis diese Gammaquanten dann erstmal ihre Energie verlieren und dann an die Sonnenoberfläche kommen, um dann sichtbares Licht abzustrahlen. Und so der Tag, der heutige, der ist eigentlich Licht, das ist uralt.
Interessant, und darüber, okay.
das ist eine verrückte Sache, ne? Mhm. Und diese Schicht darüber, dass die Chromosphäre, die sieht man eigentlich nur normalerweise bei Sonnenfinsternissen oder mit Spezialgeräten, mit denen ich sie dann eben auch aufnehme, detektiere, wie auch immer. Und da sind eigentlich die meisten solaren Phänomene, die halt auch mit der Aktivität so stark korreliert sind. Da sehen die Gruppen plötzlich anders aus. Man sieht die ganzen Magnetfeldwirkungen auch im Sonnenplasma, weil diese doch stärkeren Magnetfelder auch bei den Sonnenflecken rum, das alles formt, das formt dieses Plasma, und das kann man also auch sehen. Und dann wird es natürlich immer interessanter, wenn dort richtig losgeht.
Ja, und wenn es jetzt richtig losgeht, und da sprechen wir jetzt eigentlich von einem koronalen Massenauswurf, oder?
Ja, also wir sind eigentlich jetzt noch sozusagen beim Sonnenspeer, okay. Ja, aber gut, das hängt schon oft zusammen. Es muss nicht sein, aber es ist schon öfters so, dass eben dann einem sogenannten Flare-Ausbruch ein Massenauswurf folgt. Und das ist dann auch etwas, was für uns ja dann zusätzlich noch eine große Rolle spielt. Da schließt sich dann eigentlich der Kreis, weil es ist im Grunde genommen so, dass ein Flare-Ausbruch erst einmal daraus resultiert, dass sich diese Magnetfeldlinien in bestimmten Bereichen immer mehr, die speichern dadurch Energie, die verdrillen sich immer mehr. Wenn ich jetzt so einen kleinen, gibt doch diese Gummiflugzeuge. Und wenn man vorne den Propeller über den Gummi spannt, ne, dann irgendwann gibt man ja immer mehr Energie rein. Und irgendwann lässt man das Ding los und kann sein kleines Fliegerlässe und ein Spielzeugflugzeug dann loslassen. Dann fliegt das. Wird angetrieben, der Propeller dreht sich erstmal eine Weile. Verliert natürlich dann auch Energie, aber okay. Im Grunde genommen ist das alles in diesem Gummi gespeichert. Und wenn ich jetzt solches Magnetfeld bei der Sonne anschaue, im Bereich dieser Flecken, wenn das sich also richtig und komplexe Strukturen, das sieht man dann schon, aha, da ist eine höhere Wahrscheinlichkeit für Flare-Ausbrüche. Die werden dann auch in der Intensität natürlich klassifiziert, unterschiedlich, aber werden dann unterschieden. Und dann kann man sagen, gut, das ist jetzt, was weiß ich, ein Beta-Gamma-Delta-Feld oder sowas. Aber jedenfalls, es ist so, dass dann irgendwann sozusagen diese Linien aufbrechen. Die öffnen sich dann und dann findet eine Neukonfiguration statt, Rekonfiguration. Neuverbindung, Rekonnexion, wie man es nennen will jetzt. Und genau bei diesem Prozess kracht es gewaltig. Und das ist so unheimlich, das kann man sich nicht vorstellen. Ich meine, jetzt ist es vom Gummiflugzeug jetzt hierher, kommen wir plötzlich zu Milliarden Megatonnen TNT. Ja, also wenn wir da wirklich Megatonnenbomben, Nuklearbomben zünden, ne, dann hätten wir Milliarden, also das man sich gar nicht, kann man sich auch gar nicht vorstellen. Und dann detoniert das da, geht hoch auf der Sonnenoberfläche und führt natürlich zum extremen Energieblitz. Es kommt hochenergetische Strahlung, ionisierende Strahlung zur Erde. Die ist natürlich ziemlich, also sagen wir mal, sofort da. Ja, na gut, auch 8 Minuten natürlich, jetzt wenn wir genau sein wollen, aber im Verhältnis zu den anderen Effekten kommt die als erstes gleich an. Das ist also Röntgenstrahlung und extremes Ultraviolett und so. Und das heizt auch unsere Atmosphäre auf.
Und das ist ein Flare.
Und das kommt aus dem Flare. Genau, das wäre also jetzt das Flare-Ereignis mal in kurzen Worten dargestellt. Und wo man dann sagen kann, gut, jetzt hier kriegen wir also im Prinzip, das sieht man ja dann auch, man beobachtet das. Also ich habe das öfters auch, das ist verrückt, wenn man dann das im Teleskop direkt, also entweder auf dem Monitor sieht dann, weil es sind meistens ja Kameras angeschlossen, Detektoren. Oder aber man schaut halt auch mal ab und an vielleicht direkt durch. Natürlich auch mit dem Vorfiltern und alles abgesichert, weil ich habe da 700 Grad im Brennpunkt. Aber wenn man jetzt eben solche Bilder dann kriegt und man hat das auf dem Monitor zum Beispiel jetzt auch und plötzlich scheint die Sonnenoberfläche aufzureißen und man sieht, dass ein Gebiet von der Größe der Erde nur noch glüht und heiß ist und die Sonnenoberfläche an sich ja schon und es wird plötzlich heller als der Rest. Was kann denn noch heller als die Sonnenoberfläche werden? Also das ist schon faszinierend, da kannst du dann schon ein bisschen gruseln. Und diese Größenordnungen, weil klar, man muss sich ja vorstellen, das Ding, diese Kugel da oben, dieser Gasball, der ist über 100 Mal so groß im Durchmesser wie unsere Erde.
Ja. Das vergisst man so leicht, ne?
Das vergisst man so leicht. Ne? Da sieht man die Sonne und den Mond, die sind gleich groß, was ja eher, sagen wir mal, nennen wir es jetzt Zufall ist. Und weil halt die Entfernung 400 Mal näher vom Mond ist und der 400 Mal kleiner, sind die halt am Himmel gleich groß. Ja, aber es ist, man muss sich das alles ein bisschen verbildlichen, was das für Energien da oben auch jetzt auf der Sonne sind, wenn so ein kleiner Punkt vielleicht nur mal auftritt. Ja, guck mal da, der kleine Lichtpunkt. Und das kommt dann also in verschiedenen Fronten. Und was du jetzt auch gesagt hast, diese CME-Geschichte, also der koronale Massenauswurf, der kann also und folgt häufig an einem solchen massiven Flare. Und ich meine, der hat ja schon Wirkungen natürlich in der Hochatmosphäre. Wenn die sich zum Beispiel erwärmt und ausdehnt, dann werden Satelliten abgebremst, ja. Auch der Röntgenblitz des Astronauten, das kann man ja auch gar nicht vorhersagen, so genau und so. Das kommt auch so schnell. Man will zwar das natürlich alles genauer jetzt auch mit Satellitenobservatorien und noch verschiedenen Methoden versuchen zu erkennen, wo ist die Wahrscheinlichkeit jetzt da, dass was Größeres passiert. Aber im Grunde genommen, es ist einfach natürlich schon hier eine Belastung, die von so etwas kommt, die man jetzt noch nicht voraussehen kann. Und dann passiert das eben und ja, das wäre also natürlich, was da zusätzlich an Röntgenstrahlung oder an UV kommt. Und da werden eben Satelliten auch auf ihren Bahnen abgebremst. Skylab ist deswegen abgestürzt, Solar Max Satellite, 1989 war es, solche Sachen, ja. Und ja, gibt es natürlich andere Effekte auch, weil dann kommen halt auch die Teilchenschauer und eben in diese Wolke geladener Teilchen, also Protonen und Elektronen und Heliumkerne. Und das kommt also als wuchtiges etwas daher. Das sind ja auch natürlich unglaubliche Massen, Millionen Tonnen, die plötzlich dann von der Sonne, im Verhältnis zur Sonnenmasse ist es nichts, aber die dann von dort ausgehen und dann unsere Erde erreichen. Und ich meine, es sind natürlich manche, die auch sagen, ja, es ist, wenn man davon redet, das ist Panikmache und was denn. Aber es treffen sich nicht umsonst auch Wissenschaftler und Fachleute jedes Jahr auch in Washington, um das zu besprechen, was kann man tun oder welche Effekte hat das. Und da ist noch vieles nicht erforscht. Man kennt viele Vorgänge nicht, eben auch in der Sonne nicht. Und genauso auch, was hier passiert, auch eben letztlich mit Blick auf gesundheitliche Folgen. Die Forschung ist zwar so weit, dass sie sagt, ja, wir haben durch diese speziellen Ereignisse eine erhöhte Gefahr. Es kann einiges passieren, da sind sich eigentlich alle einig. Aber wenn wir vorher noch, und da kommen wir ja sicher noch drauf, werden noch ein paar Dinge dazu sagen, auch die Magnetfeldwirkungen, wie das eigentlich passiert, das ist ja die andere Geschichte. Für den Menschen, für die Biologie.
Ja, kann man sagen, man spricht da jetzt eigentlich von drei Effekten. Man hat den Flare mit diesen hochenergetischen Teilchen, die also sehr schnell bei uns sind, also so schnell wie das Licht eben.
Die elektromagnetische Strahlung.
Ja, die elektromagnetische Strahlung. Dann hat man die Protonen, also diese
Genau, die
Atomrümpfe,
können
beziehungsweise
genau
größere Teilchen, die dann also, ja, dann einen halben Tag oder ich weiß nicht, wie lange die dann unterwegs sind
ja,
oder ein
die
paar
sieht man auch
Stunden.
sehr. Ja, wenn ich kurz so, also es ist ungefähr, es gibt es unterschiedlich. Man kann auch sagen, dass diese CME-Wolken, kann also ein Tag, 2 Tage später kommen, wenn sie nicht so schnell sind. Manche sind nach ein paar Stunden da. Und die erste Front, wenn man jetzt auf so ein Proton, also man sagt ja Solar Proton Event, sagen wir mal ein solares Protonenereignis hat, ja, dann ist es so, dass auch da die Vorhut sozusagen, die kann sehr schnell kommen, weil die auch mit einigen 10.000 Kilometer da pro Sekunde unterwegs sein können. Und das bedeutet dann schon, dass die also in Extremfällen, sagen wir mal, innerhalb auch von einer Stunde zum Beispiel oder sogar noch weniger da sein können. So ein gutes Tempo unterwegs. Aber das ist jetzt sozusagen die Vorhut und dann hat man so halt auch die energiereichen Teilchen. Das wird halt auch wieder, gibt so eine Skala in 5 Stufen, eine logarithmische Skala, wo man dann halt auch sieht, okay, welche Effekte hat das? Also die nennt man S1 bis S5 und S1, S2 ist eigentlich unbedenklich. Naja, bei S3 fängt es halt schon an, müssen Astronauten auch ein bisschen aufpassen. Man misst halt sozusagen auch die Gesamteffekte. Man kann das also am Protonenfluss dann auch festhalten und sagt, gut, also alle Protonen größer einer bestimmten Energie, also jetzt 10 Megaelektronenvolt, wenn die dann eben hier reinkommen, dann wird es halt, anhand derer misst man das. Das sind auch die Teilchen, die nicht bei 400 bis 100 Kilometer Höhe abgefangen werden, sondern die gehen halt tiefer rein und schon in die Bereiche, wo halt der Linienverkehr stattfindet, ne? Und da ist dann halt schon wieder, sind schon wieder die Fragen der Vorsichtsmaßnahmen, ne? Und diese Skala geht halt zum Beispiel auch davon aus, wenn so ein S3-Ereignis ist, dann würde also auch die Zusatzstrahlenbelastung, die wir so abbekommen, wenn man in einem 10 Kilometer hochfliegenden Flugzeug ist, die würde dann also für Crew und für Passagiere ungefähr so bei einer Röntgenaufnahme zusätzlich liegen. Aber S4 und S5, das ja logarithmisch ist, dann verdoppelt sich es also nicht einfach oder so, sondern sagt, muss man sagen, jetzt haben wir also bei S4 schon 10 Röntgenaufnahmen, bei S5 schon 100. Ne?
Naja, das wird dann schon langsam relevant, ne?
Ja, ne, schon. Und gerade halt für Risikopersonen. Ne? Deswegen sind halt auch vorsichtigere Stimmen, die dann sagen, naja, also muss man aufpassen, eben wenn sowas ist. Natürlich, klar, das alles im Vorfeld, man kann es ja auch gar nicht bestimmen, aber es wird ja dann, es gibt ja eben diese Weltraumwetterüberwachungseinrichtungen, wo dann auch natürlich für den Flugverkehr die relevanten Informationen herkommen und man dann sagt, so gut, jetzt ist da was, dann müssen wir mal halt ein bisschen ausweichen. Also es reicht ja auch oft, kleine Ausweichrouten zu wählen. Man muss ja nicht einen Riesenkurs anders geflogen werden. Man hat aber dann schon heute ganz gute Messungen oder man fliegt dann etwas tiefer. Die Atmosphäre, das nimmt ja auch stark dann zu, die Dichte, die Luftdichte, und dann wird da auch die Gefahr reduziert.
Genau, und es gibt ja auch eine Organisation, die diese Dinge vorhersagt.
Ja, es gibt da verschiedene, also natürlich auch von der Weltraumbehörde, von der beziehungsweise von der
Ozeanatmosphäre.
Ja, NIRAS eben, auch das natürlich. Da gibt es sowieso noch eine eigene Geschichte dazu. Also es gibt verschiedene, man hat jetzt auch zum Beispiel, will man ja auch das Weltraumwetter noch genauer beobachten und noch genauer analysieren, indem man alle die Daten, die von Satelliten kommen, zusammenbringt und das auswertet. Und da haben wir natürlich dann auch solche Geschichten, wie zum Beispiel Göttinger Wissenschaftler, die das eben auch anregen. Ja, die sagen, okay, wir müssen hier entsprechend weitermachen, damit wir ein entsprechendes Warnsystem errichten. Und NIRAS war ja auch so eine Geschichte, dass da im letzten Jahr, im Oktober, dieser Government Shutdown ja war, ne? Und da sind natürlich auch NIRAS davon betroffen gewesen.
Und währenddessen gab es einen Sonnensturm.
Richtig, genau. In der Zeit, das war also Ende September, Anfang Oktober, also 30. September, 1. Oktober, das war ja kurz vor Mitternacht, also zum 1. Oktober und dann bis zum 16. Oktober, da war ja nun dieser Shutdown und es gab also in dieser Zeit mehrere durchaus stärkere Sonnenflares. Es war jetzt glücklicherweise nicht ein Ereignis wie Carrington Flare 1859. Das ist ja sozusagen das Referenzereignis. Aber es waren mehrere Ereignisse da, die also gemessen wurden natürlich, zum Beispiel von SDO, dem neueren jetzt Sonnensatelliten, der also sehr, sehr hoch aufgelöste Bilder liefert. Und er hat dann auch gleich einen Anstieg im extremen Ultraviolett festgestellt und so weiter. Also ohne das zu vertiefen, aber es war so, dass man mit diesem NIRAS, das von der NASA finanziert wird, da hat man ja eine Echtzeitquelle eigentlich, kann man sagen, zum Strahlenwetter, auch für den Flugverkehr. Und das war abgeschaltet. Und es gibt also Untersuchungen, denen zufolge, also ich kann das jetzt nur so wiedergeben, 500.000 Menschen einer erhöhten Strahlendosis ausgesetzt waren, weil man halt einfach dann nicht keine entsprechenden Gegenmaßnahmen
ergreift. Durch den Flugverkehr.
Und es war dann auch so, dass man gesagt hat, also vier, müssen wir jetzt natürlich im Raum stehen lassen. Ich kann es nur wiedergeben, vier Krebstode seien auch darauf zurückzuführen.
Statistisch jetzt gesehen.
Ja, also man hat hier Untersuchungen gemacht, aber es ist natürlich, ja, muss man sagen, das ist natürlich wieder mit der Beweisfrage so ein bisschen
theoretisch, ja,
problematisch. Aber es weiß zumindest, dass also hier schon entsprechende Effekte auftreten und dass der Mensch einfach eine Belastung hat dadurch. Aber das ist die eine Form, das ist das, was jetzt erst einmal von da kommt. Aber dann natürlich auch was eigentlich die Wechselwirkung dann durch so ein CME ist, also wenn dann diese geladenen Teilchen die Erde treffen, dann haben wir ja dieses Problem auch mit den schwingenden Magnetfeldlinien und diesen Effekten, die natürlich auch gerade in unserer technologischen Gesellschaft enorme Auswirkungen haben, also wirklich vielfach. Und zum anderen haben wir natürlich auch nochmal die Gesundheitsfrage. Aber wovor man also, sagen wir mal, immer wieder Sorge hat, ist halt dieses Ereignis. Ich habe das jetzt schon mal kurz angesprochen, dieses Carrington-Ereignis. Also 1859 ein sagen wir mal, Superflare.
Bei dem ja sogar zu damaliger Zeit schon einiges an Schaden entstanden ist und es gab auch einige Verletzte. Ne? Und es gab da also wirklich Funken sprühen von den Telegrafenmasten. Genau. Und was da damals passiert ist, war also ein Superflare, der uns getroffen hat. Mhm. Oder ein koronaler Massenauswurf. Nehme ich an.
Ja.
Und diese geladenen Teilchen haben dann bewirkt, dass das Magnetfeld zusammengedrückt wird, der Erde.
Ja, es ist also in Schwingungen versetzt worden.
Okay, ein schwingender Magnet und diese Spannungen, diese extrem hohen Spannungen, die dann an Telegrafenleitungen aufgetreten sind, ergaben sich durch dieses schwingende Magnetfeld. Also ein verändertes Magnetfeld und ein Leiter und das hat dann die Ströme induziert. Kann man sich das so vorstellen?
Genau, so, was eigentlich schon, wenn du...
Also wie ein Generator. Die ganze Erde war quasi ein riesiger Generator mit
dem... Also wenn du zum Beispiel sagst, wie war das denn, wie ist das entdeckt worden, der Elektromagnetismus? Da haben wir 1820 den Oersted, ja, der dann auch erstmal festgestellt hat, was passiert, denn ein elektrischer Leiter, wird ein Kompass in die Nähe gebracht, dann bewegt sich die Nadel, hoppla, da ist was. 11 Jahre später dann Faraday, dann hat es Maxwell dann in die Formeln gebracht. Also dieser Elektromagnetismus als Phänomen, dass halt hier wirklich diese Wechselbeziehung besteht. Und es ist also wirklich so, dass natürlich die Teilchen, die werden von, es gibt natürlich da auch verschiedene Messgrößen, zum Beispiel die Ringströme, die dann entstehen im Erdmagnetfeld, wenn halt die geladenen Teilchen da herumzirkulieren, Protonen sowohl als auch Elektronen. Und da hat man dann auch so Maßgaben, da gibt es dann also so ein DST, nennt sich das Disturbance Storm Time. Und man macht dann also praktisch, kann dann Angaben machen. Das läuft nämlich dann sozusagen gegenläufig, mal so gesagt, jetzt oder entgegengesetzt zum Erdmagnetfeld, sodass wenn je negativer dann dieser Messwert, dieser Index ist, desto stärker war dieser Einfluss dann. Und da haben wir dann also zum Beispiel jetzt, das sind so Zahlen, wo man dann sagen kann, naja gut, dass dieses Carrington-Ereignis, dieses fast schon legendär, möchte man sagen, liegt bei minus 1600. Und die nachfolgenden, dann gab es schon auch noch welche, 1921 einen ziemlich kräftigen und dann später nochmal welche. Die waren aber alle deutlich drunter und so die letzten, die lagen alle so im Bereich so ein, sagen wir mal, ein Drittel oder ein Viertel von dem, was da beim Carrington-Ereignis passiert ist. Und würden wir jetzt also sowas haben heute, das würde natürlich sehr viel mehr bewirken. Wie du schon sagst, damals die Telegrafen, naja, was das, nennen wir es mal, Internet von damals, es war halt nicht viel Technologie da, die da gestört hätte werden können. Heute haben wir halt viel empfindliche Technologie.
Das wäre absolut eine Katastrophe, wäre das. Ja? Also ein Carrington-Event heute, völlig unvorbereitet, würde unsere Infrastruktur ziemlich lahmlegen, glaube ich.
Ja.
Dieser also, Sonnensturm ja. 2012 im Juli, da gab es ja einen Sonnensturm. Es ist halt so, das Carrington-Event, ein Ereignis, dem liegt ja ein Ereignis auf der Sonne zugrunde. Und so ein Ereignis passiert ja viel öfter, als dass uns dann die Auswirkungen voll treffen. Das muss man auch einmal sagen. Ne?
Ja,
das heißt, also diese Wolke geladener Teilchen wird dann irgendwie von der Sonnenoberfläche weggeschleudert. Und wenn die jetzt ins äußere Sonnensystem hinaus fliegt, quasi, dann trifft sie immer verschiedene Planeten, die gerade in ihrer Bahn sind. Und ich meine, das ist natürlich ein riesen Zufallsspiel. Und natürlich, es muss schon blöd laufen, dass wir dann genau da in so eine Wolke hineinfliegen, genau zu der Zeit, wo sie quasi unsere Umlaufbahn trifft. Und das ist der Grund, warum die so selten sind. Aber war zum Beispiel der Sonnensturm im Juli 2012, der uns jetzt relativ knapp verfehlt hat, glaube ich?
Ja, richtig. Das
war der von der Intensität her vergleichbar mit dem Carrington-Event?
Wird so festgestellt, ja. Sagt man, dass es also schon so in dieser Kategorie war. Man hat also da schon sozusagen etwas, wie man sagt, so ein Flair vom Typ, der ist jetzt eigentlich so ergänzt worden, Z, man ist sonst immer so A, B, C, okay, dann M sind die Mittelklasse-Dinger, C also noch eher die untere, M, dann X und das geht auch nach dem Röntgenfluss und Z ist halt jetzt so die, das ist sozusagen die Carrington-Klasse und es ist halt so, dass, wie du sagst, es kommt natürlich auf die Geometrie an, wenn jetzt das irgendwo raus ist, ist für uns dann nicht relevant, aber wenn man zum Beispiel jetzt eine Sonnenfleckengruppe beobachtet, ich denke jetzt nur auch an das für mich natürlich persönlich auch sehr entscheidende Ereignis da von 1989, da hatten wir eben die Situation, dass so um den 6. März 1989 eine riesige Monstergruppe aufgetaucht ist und die ist natürlich am Ostrand. Jetzt dreht sich die Sonne, die hat eine differenzielle Rotation, am Äquator schneller, ist ja ein Gasball und jetzt kommt diese Gruppe also rein. In der ersten Zeit wäre die für uns einfach von der Geometrie nicht gefährlich gewesen. Die hätte rausschießen können, was sie will. Erst wenn die so auf die Westseite, westliche Hemisphäre rüberwandert und dann schon sozusagen wieder vorm Verschwinden ist, dann wird's eben gefährlich. Das war dann so am 12., 13., 14. März. Da hat die natürlich ihr super, also so ein massives Flair auch raus geschossen. Und ich habe ja vorhin auch von dem Kontext mit meinem Vater gesprochen. Auch hier könnte man sagen, ja, ich will einen Einzelfall jetzt irgendwie generalisieren, dass halt irgendwelche jetzt diese Magnetfeldschwingungen den Organismus beeinträchtigen und dass deswegen ein Mensch halt, was weiß ich, da eben krank wird oder dass irgendetwas mit ihm passiert, dass er eben dann plötzlich eine finale Handlung durchführt, wie eben ein Suizid. Das ist in dem Falle jetzt aber so gewesen, dass ich damals einfach mal Interesse halber natürlich auch mich dann schon, ich habe mich schon natürlich zu interessieren begonnen, nachdem ich das ja auch damals schon beobachtet hatte, und habe mal den Arzt hier im Ort gefragt, und es ist ein kleiner Ort, und er sagt, er versteht nicht, was passiert ist an dem Tag, am Vormittag dieses 14. März 89, wo eben dieser durch diesen Aufprall von geladenen Sonnenteilchen, durch dieses Magnetfeldschwingen also, ausgelöste Ereignis, was da am Erdboden eben sich, das pflanzt sich ja zum Erdboden, setzt sich zum Erdboden auch in unseren Breiten fort. Und da hat eben er gesagt, es war Wahnsinn, ohne jetzt auf den Kontext in irgendeiner Weise zu schließen, was da in dem kleinen Ort passiert war. Also wirklich, da sind einige Leute, haben also Probleme gehabt. Also entweder, dass sie gesundheitlicher Natur waren, eben auch Schlaganfall, Herzinfarkt oder auch, dass heißt, jemand dann auch Amok gelaufen in dem Ort. Und er sagt, das hat er noch nie so erlebt. Und natürlich ist das jetzt wieder ein Einzelereignis, ja, aber man sieht die Verdichtung schon. Und das kann man bei anderen auch dann natürlich weiterführen. Und es gibt ja Wissenschaftler, die das auch über viele Jahre hinweg beobachtet haben. Ja. Und ich meine, der Carrington damals, der hat natürlich von diesen Zusammenhängen keine Ahnung gehabt. Für den war das auch völlig neu. Das war das erste, ein sogenannter Weißlichtflair, das erste Mal im weißen Licht in der Photosphäre sichtbar. Eine solche Wahnsinnsexplosion, und der stand da und wusste nicht, was wie ihm geschieht. Der sieht auf seinem Projektionsschirm in seiner Sternwarte auf 28 Zentimeter ungefähr großes Bild von der Sonne, sieht auch eine riesige Sonnenflecken, also genauso wie 89, und sieht die, und dann bilden sich da so helle Perlen, heller als die restliche Oberfläche der Sonne, verschmelzen dann noch, er läuft weg, will ein Zeugen holen, bis er zurück ist, hat sich das schon wieder gegeben, und am nächsten Tag kam dieses ganze Chaos mit den Telegrafenleitungen, wo Menschen eben, wie du sagst, eben auch verletzt worden sind, und man hat natürlich auch Polarlichter gesehen durch Anregung in der Erdatmosphäre. Das sind alles also solche Dinge, und dann wurde das erst weiter natürlich auch untersucht und erforscht, was sich da wirklich abspielt. Das ist also ganz, ganz enorm, was man natürlich da in der letzten Zeit auch dann über diese Ereignisse erst dann festgestellt hat.
Und du hast schon diese Klassifikation angesprochen, also die höchste Klasse, Klasse Z, die ist jetzt aber noch nicht so alt, oder?
Nein, das hat man jetzt eigentlich vor einiger Zeit so ein bisschen ergänzt, weil die X-Klasse nach oben praktisch offen war, und dann hat man gedacht, naja gut, jetzt aber das diese Carrington-Ereignisse, und da sagt man eben gut, in diese Richtung geht eben das, was du angesprochen hast, vor zwei Jahren, da 2012 im Juli, dieses Ereignis, und die Geometrie war halt da noch für uns günstig. Wie gesagt, es ist wie so ein Rasensprengerprinzip, das ist diese Materie durch die Sonnenrotation, das wird also sozusagen in einem weiten Bogen rausgeschleudert, und erst wenn diese Riesengruppe dann auf der westlichen Hemisphäre ist, macht sie so einen Bogen, dass dann so eine Plasmafront, die ist ja auch, hat dann natürlich eine gewisse Größe, dass die dann praktisch hier uns verstärkt trifft. Und dann kriegen wir halt diesen Effekt, dass das Erdmagnetfeld schwingt und über die Feldlinien halt sich die Effekte auch bis zum Erdboden fortsetzen. Einerseits hat man natürlich, wie gesagt,
auch... Treffen da auch geladene Teilchen bis auf den Boden, also am Boden auf von der Sonne?
So tief kommen die in der Regel nicht. Die kommen nur, also aber sie...
In der Regel,
halt dazu, ich sag's mal vorsichtig. Normalerweise eigentlich, gut sagt man, also bis 10 Kilometer, dann wird die Atmosphäre so dicht, da ist eigentlich keine Chance. Aber es ist so, dass halt natürlich die Feldlinien, das ganze Erdmagnetfeld, das ja sowieso kontinuierlich durch das, was von der Sonne auf Sonnenwind, was da ausgeht, wird das natürlich deformiert. Und wir haben dann in die Gegenrichtung auch wie so ein Kometenschweif, so eine Schleppe. Aber es ist halt bei diesen massiven Einzelereignissen dieser Flares und dieser drauf, wenn dann drauf solche CMEs folgen, dann ist es so, dass eben unser Erdmagnetfeld doch deutlich in Schwingungen versetzt wird. Ich persönlich, also um das vorauszuschicken, bin einfach der Meinung, wenn man sich das jetzt anschaut, dass einerseits wirklich kontrolliert eingesetzte schwingende Magnetfelder, wie bei dieser Therapie, für den Organismus positiv sind, und diese völlig unkontrollierten Schwingungen, die hier stattfinden von der Sonne, ja auch uns biologisch aus dem Gleichgewicht bringen. Und da gab es ja...
Zufälle könnten sie aber auch und heilsame Wirkungen entfalten. Oder bei manchen.
Möglich.
Also es ist, sehr zufällig, die Wirkung.
Nee, das muss man nicht ausschließen. Es gibt also da verschiedene, es gibt sogar eine Studie. Weißt du, das ist das Verrückte, dass man natürlich noch in den Anfängen ist. Und es ist Pionierarbeit in vielerlei Hinsicht. Und es wurde schon vor langer Zeit natürlich Pionierarbeit geleistet. Da gab es Wissenschaftler wie der Russe Tschischewski und andere, die Nikolai Schulz und die also solche Untersuchungen gemacht haben.
Der Schulz hat ja Veränderungen im Blutbild festgestellt aufgrund von Magnetfeldänderungen oder schwankenden Magnetfeldern.
Durch die Sonnenaktivität. Durch die Sonne, also wieder genau wie Tschischewski, der also auch verschiedene Zusammenhänge beobachtet hat. Der hat also über Jahre hinweg, der hat dann rekonstruiert, auch das Auftreten von Epidemien und Pandemien. Da hat er sogar ein Buch geschrieben, 1930, die epidemischen Katastrophen und die periodische Sonnenaktivität. Und da legt er das dar, wie also zum Beispiel Cholera und Pest und Diphtherie, Typhus und so weiter, auch Grippe, in einer Korrelation zu stehen scheinen mit der Sonnenaktivität. Natürlich, das gilt heute in der etablierten Wissenschaft als nicht nachgewiesen und gar nichts. Aber ich halte es für wesentliche Pionierarbeit, die zeigt, die einen Richtungspfeil festlegt. Wenn wir immer warten, bis etwas bewiesen ist, um uns danach vielleicht dann zu richten und zu sagen, jetzt bin ich mal vorsichtig, weil jetzt ist es bewiesen. Man muss ja doch immer dran denken, wenn ein gewisses gesundheitliches Risiko besteht, das ist ja auch zum Beispiel, du sagst mit dem Elektrosmog und solchen Dingen, wie kann das sein, Magnetfelder, das wird ja sogar als Kritik wiedergebracht gegen Magnetfeldtherapie, dann sagt man, ja und, der Elektrosmog, der ist doch negativ, warum soll denn jetzt
Man muss halt aufpassen mit bewiesen, weil bewiesen heißt in Wirklichkeit eine hinreichend lange Zeit nicht widerlegt.
Richtig, eben, genau, absolut, ja.
Dadurch,
genau.
Dadurch dauert es halt sehr lang. Das ist auch sehr interessant, was du da ansprichst. Also diese Auswirkungen von elektromagnetischen Schwingungen auf den Organismus, das ist so ein, ich weiß nicht, so ein unglaublich schwieriges Thema. Ich habe keine Ahnung, warum.
Ja.
Es ist eigentlich, für mich, ich sage jetzt mal, medizinischen Leiden, ist es irgendwie nachvollziehbar. Aber okay, und wenn man sich anschaut, dass also das Gehirn ja vor allem auf Elektrizität beruht, dass unsere Gedankenprozesse zumindest begleitet oder reflektiert werden durch elektrische Vorgänge im Gehirn. Es ist irgendwie relativ nachvollziehbar, dennoch ist es ein Riesenstreitthema. Aber mit dem wollen wir uns jetzt nicht so auseinandersetzen, sondern eher jetzt, mich interessieren jetzt deine da persönlichen Einblicke. Ich habe auch schon seit Anbeginn dieser Sendung gibt es also eine Live-Daten von Soho auf der Startseite, wenn man ein bisschen runterscrollt bei den News.
Ja.
Da ist mir in den letzten Wochen aufgefallen, jetzt ist es wieder repariert offenbar. Also es gibt da Messdaten, wo also der KP-Index, also der ist direkt proportional mit dem Auftreten von einer Aurora Borealis. Das heißt, je höher der KP-Index, desto wahrscheinlicher ist eine Aurora. Und verschiedenste Ionenpopulationen werden da irgendwie gezeigt, mit welcher Intensität und welcher Energie die da gerade gemessen werden. Ja. Von der Sonne kommend.
Es ist grundsätzlich so, dass natürlich die Effekte von der Sonne immer wieder dafür sorgen, dass Detektoren absolut gesättigt werden. Ne? Die können auch kaputt gehen. Man geht ja deswegen aus davon, dass es zwischen, sagen wir mal, 40 und 70 Milliarden Dollar an Schaden allein im Orbit entsteht durch diese Vorgänge, weil die Satelliten beim massiven Sonnenflare, wenn die nicht rechtzeitig abgeschaltet werden, sowieso, man kann ja gewisse Gegenmaßnahmen ergreifen, aber dass dann solche Dinge passieren, das ist also kein Einzelfall.
Ja, und jetzt im Orbit ist es ja, Pech eben. Man ist halt im Weltraum und ist halt dem Weltraumwetter ausgesetzt, aber das geht eben bis im Prinzip auf die Erdoberfläche, die Auswirkungen. Und da wird es dann halt wirklich schwierig.
Bestimmte Auswirkungen. Nicht alle, aber bestimmte Auswirkungen.
Klar, natürlich.
Und da vor allem halt jetzt nicht mehr irgendwie durch die Teilchen, weil da ist ja unser Magnetfeld dann schon das Richtige, um da uns zu schützen, auch vor Teilchen, die jetzt auch zum Beispiel halt, wenn es eben um ionisierende Strahlung geht von der Sonne, wir können halt, wir wissen ja, wie es ist, die Ozonschicht natürlich, das ist wieder so ein eigenes Thema. Wir haben auf jeden Fall hier den Schutz vor dieser Strahlung, die uns sonst natürlich dann viel zu gefährlich werden würde, weil dann natürlich ohne diesen Schutz Röntgenstrahlung, UV-Strahlung uns bewirkte Mutationen und bewirken. Also das wäre dann halt das Problem. Aber wir haben eben die Atmosphäre, wir haben das Magnetfeld. Aber diese Schwingungen, das ist halt das, was ich persönlich auch so wesentlich finde und wo man auch wirklich, wirklich Forschungsbedarf hat, wie sich das eben biologisch auswirkt.
Ja. Wie entsteht denn diese Schwingung im Magnetfeld? Ich verstehe irgendwie, dass also, na gut, das Magnetfeld wird also durch diese geladenen Teilchen, die kommen da rein und da werden also wieder Magnetfelder induziert und ich nehme, die sich dann gegen das ursprüngliche Magnetfeld richten und ich nehme an, so entsteht der Effekt, dass das Magnetfeld eingedrückt wird, unter Anführungszeichen, oder?
Sagen wir mal so, du siehst das zum Beispiel auch sehr schön, bei wenn du jetzt zum Beispiel auch, wir haben vorhin von Kometen gesprochen, Kometenschweifen, Änderungen im Sonnenwind, es gibt einen Abbruch zum Beispiel, es ändert sich etwas, ja, es kommt eine neue Front, dann können Kometenschweife also abreißen. Ja, da sieht man auch diesen Zusammenhang, wie das miteinander korreliert ist. Das genauso natürlich auch, wenn solche Fronten ankommen, das ist ja auch ein Wind, der sozusagen jetzt mal bildlich gesprochen abflaut oder der dann wieder auflebt. Auch hier haben wir dann natürlich erstmal den Aufprall, es kommt ja Energie, sie kommt ja auch mit einer Wucht an, da ist ja auch viel kinetische Energie. Und das Ganze führt natürlich dazu, dass im Lauf eines solchen Ereignisses diese Magnetfeldlinien in dieses Schwingen geraten, weil eben diese Wechselwirkung da ist.
Ja. Okay, und wie lange schwingen die jetzt nach so einem Solarereignis, nachdem es also uns erwischt hat?
Ist unterschiedlich, aber man hat das dann, kann das also über, wie gesagt, das kommt drauf an, was es jetzt, es können ja wie zum Beispiel auch 2012, wenn nicht ein einzelner, das war zum Beispiel 2012 ja der Fall, wenn nicht eine einzelne Plasmafront kommt, sondern eine Doppelfront, dann sieht das auch schon wieder anders aus. Also das geht natürlich auch, wenn dann nochmal vielleicht ein Flair
Doppelfronten sind ja relativ gefährlich, weil die erste drückt ja dann das Magnetfeld ein, das verringert sich dann quasi und dann trifft die zweite noch auf. Ne? Also das ist ja dann besonders gefährlich, oder?
Man hat halt in der Summe dann, vor allem in der Summe dann natürlich durchaus ne, mehr. Es ist auch so, dass man hier die Summe nimmt. Wenn man also 2012 sagt, das war so wie ein Carrington-Ereignis, dann ist das also die Summe von dem Ganzen. Ne? Und nicht, dass man sagt, einer einzigen Wolke, die kam. Aber wie gesagt, das geht dann über Stunden oder Tage, dass man also schon das merken und messen kann. Und dann legt sich das wieder. Aber es sind vor allem auch die Zeiten der größten Schwankungen. Also wenn du sagst, du hast deine Magnetfeldschwankungen und beobachtest die und es kommt plötzlich, das kann auch sehr abrupt kommen, zu einem Abbruch des Ganzen. Die Front ist durch, der Abbruch findet statt. Es ist also eine große Differenz dann vielleicht, das kann sehr schnell gehen und dann können das auch die gefährlichsten Zeiten sein, wo man also sagt, gut, wir haben also jetzt hier, wir haben hier dann also einen besonders starken biologischen Effekt auch.
Kann man da irgendwie auch eine Aussage treffen, mit welcher Frequenz das Magnetfeld dann schwingt? Also das ist natürlich keine periodische Schwingung, aber...
Ja, also... Das ist auch lokal auch unterschiedlich. Mhm. Ja, das sind dann schon unterschiedliche Dinge, weil es ja je nachdem, wo die Front verdichtet ist und auch wo die Magnetfelder.
Also man hat einfach eine Veränderung des Erdmagnetfeldes nach der Zeit und die ist eben...
Es ist erratisch. Mhm. Es ist so, dass wir sagen könnten, es ist im Moment so und das bleibt und es ist festgelegt und jetzt schwingt das hier so dahin, sondern das ist sehr erratisch.
Mhm. Also zufällig. Ja. Und der Zufall hat ja kein Gedächtnis.
Er hat ja auch dahingehend nicht und weil halt natürlich die Dichte der Plasmafront natürlich auch unterschiedlich ist. Aber es ist so, dass dann kommt zum Beispiel, wie gesagt, dann kommt eine andere Front noch rein. Aber es ist zumindest so, dass diese Schwingungen eben natürlich beobachtbar sind und dass, wie gesagt, schon damals im Kontext mit diesem, auch mit dem solaren Zyklus, wenn wir jetzt sagen, gut, wir nehmen jetzt nochmal diesen 11-Jahres-Zyklus, gibt andere, wird davon gesprochen, der 33-jährige Brückner-Zyklus oder 80-jährige Gleisberg-Zyklus oder noch weitergehende 600-jährige und so fort. Das sind alles Dinge natürlich, je länger der Zyklus, desto weniger kann man es dann noch in irgendeiner Weise, naja gut, geologisch dann natürlich über die Zeiträume, man hat auch da Möglichkeiten zurückzuschauen, wie war die Sonnenaktivität. Aber im Großen und Ganzen ist für uns der exponierteste dieser 11-Jahres-Zyklus, der ja auch nicht immer gleich. Und jetzt, und zum Beispiel unser anomales Maximum jetzt, Wir haben ungefähr Relativzahlen, also das sind auch wiederum ja, Messwerte, müssen wir jetzt nicht ausführen. Das ist ein, das gibt es schon ziemlich lange, diese Idee, wie man also die Sonnenfleckenaktivität, die Sonnenflecken zählt und dann daraus sozusagen so eine Relativzahl ermittelt. Auch die Gruppen spielen eine Rolle und das wird dann aufaddiert und dann bekommt man also diese Zahl, anhand derer man sich auch eben orientieren kann, wie hoch die Aktivität ist. Und da sehen wir, dass der jetzt aktuelle Zyklus die Hälfte nur ausmacht, ungefähr vom vorherigen. Der erreicht vielleicht irgendwas im Bereich um die 75, sagen wir mal jetzt grob. Und der vorherige war bei einer Zahl von 150. Ja, also das schwankt natürlich alles. Und ich glaube, das Wesentliche ist einfach nur jetzt einmal überhaupt zu sehen, wo sind Korrelationen? Wo haben wir die Korrelationen zwischen diesen Aktivitätszeiten und den Zeiten einer ruhigen Sonne? Ja, und da ist, finde ich, auch solche Arbeiten, auch wenn das noch auf einer Weise vielleicht heute nicht mehr vergleichbar mit dem, was heute gemacht wird, basiert, dass man sagt, ja gut, jetzt hat man einfach diese Kurve der Sonnenaktivität und schaut dann, was hat man zu bestimmten Zeiten, was häuft sich oder was ist besonders auffallend in Zeiten solcher hohen Aktivität. Und alles Weitere, also auch zum Beispiel, welche Frequenzen vielleicht jetzt hier wirklich eine Rolle spielen für uns, genau wie auch welche Feldstärken für uns eine Rolle spielen. Das ist eine andere Frage. Weißt du, es ist zum Beispiel so, wenn man jetzt sagt, die Sonnenaktivität, ja, die ist ja relativ noch nicht so, es geht hier nicht um solche Wahnsinnsfeldstärken. Jetzt kann ein Wissenschaftler kommen und sagen, hoppla, wie soll sich das auf den Menschen auswirken? Wir haben in unserem Labor ganz andere Magneten und da erzeugen wir also Wahnsinnsfeldstärken und hier hat
yeah, das ist aber ein guter Punkt.
Ja, da hat es mir schon die Schlüssel aus der Hosentasche gezogen. Und jetzt ist aber nichts passiert und ich bin nicht tot umgefallen und gar nichts. Und jetzt kommen da Leute daher und sagen, dass diese Wirkungen eine Rolle spielen. Auch das ist noch nicht wirklich bewiesen oder erforscht, was da der Grund ist. Ja, da muss man dann auch sagen, gut, wir haben vielleicht hier doch eben den Bereich der physiologischen Feldstärken, nicht die Sättigungseffekte, nicht das, dass man sagt, jetzt kommt hier ein Feld, das sozusagen richtig kräftig ist, sondern eins, das physiologisch in einem Bereich, wo halt, was weiß ich, relativ winzige Feldstärken auftreten, wo da aber etwas in uns passiert. Also ich glaube, da sollten wir uns generell nicht zu sehr auch an den Zahlen vielleicht festmachen.
Kann man vielleicht auch sagen, dass diese Magnetfelder dann oft nur in einem bestimmten Fenster wirksam sind. Das heißt, wenn es zu schwach ist, ist es nicht wirksam physiologisch. Und wenn es zu stark ist, aber auch.
Wahrscheinlich, ja. Aha. Das würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Wie gesagt, es muss noch viel, viel geforscht werden. Das sind jetzt Ansätze, das ist eigentlich eine neue Wissenschaft. Das hat zwar Krzyzewski auch begründet, diese Art der Sonnenforschung, ja, hat diese Heliobiologie, ne, und Astromedizin, das war zumindest in Russland, da war er halt wesentlich und führend und hat zum Beispiel dann auch solche Dinge beobachtet, dass also die Sonnenaktivität, wir hatten es vorher schon gesprochen gehabt von der Veränderung im Blutbild, ne. Und auch der Krzyzewski hat dann gesagt, also er hat Untersuchungen gemacht über längere Zeiträume und hat tausende Laborversuche gemacht dazu. Und man versucht auch magnetische und elektrische Eigenschaften dann zu untersuchen bei den roten Blutkörperchen. Und wie er erklärt hat, er Verdichtungen dann festgestellt, Anlagerungen, dass sich diese Blutkörperchen ringförmig in den Gefäßen angelangen, so Geldröllchen als Fragmente davon, wie er es genannt, Geld, also Geldröllchenphänomen. Und das war so sein Ansatz, zu versuchen, zu erklären auch, wie zum Beispiel sich Trompen bilden, wie Blutkörperchen, wie sich das verklumpt, ja. Jetzt ist das natürlich auch eine Sache, das ist eigentlich so eine disziplinenübergreifende Geschichte. Da müssten Wissenschaftler verschiedenster Fachbereiche miteinander zusammenarbeiten, um hier eigentlich weiterzukommen, ne. Aber es gibt einfach schon hoffnungsvolle Ansätze, auch neue Geschichten. Also wenn man jetzt schaut, man könnte ja sagen, gut, das sind jetzt alte Dinge, der Krzyzewski ist, was hat 64 verstorben. Es gibt in der Zeit ganz andere Geschichten, die man halt gefunden hat oder vielleicht auch widerlegt hat. Aber das zum Beispiel, es gibt jetzt von neuseeländischen Wissenschaftlern eine Studie, ist ganz aktuell, das kam im Mai. Und da heißt es eben auch, wurde untersucht über einen längeren Zeitraum, so in den denke mal, 80er Jahren, beginnend Anfang der Anfang der 80er Jahre, bis über 2000 hinaus, hat man 11.000 Leute untersucht, hat geschaut, das waren alles Schlaganfallpatienten. Und wann ist es passiert und was ist auf der Sonne gewesen? Und da hat man tatsächlich festgestellt, also eine Häufung von 20%, rund beinahe 20%, eine höhere Wahrscheinlichkeit also an Tagen mit geomagnetischen Stürmen, wie man die ja auch nennt, gegenüber normalen Zeiten, sagen wir mal. Man kann das natürlich alles diskutieren. Die Forscher, die sagen dann auch, gut, es ist sogar so, im Durchschnitt waren also die Schlaganfälle im Alter von 70 Jahren, aber in Verbindung eben mit diesen geomagnetischen Stürmen hat man festgestellt, dass auch Jüngere bereits Schlaganfälle gehabt haben.
Das ist faszinierend. Und das sind einfach statistische Daten.
Sicher, im Grunde schon. Und man kann ja Statistiken natürlich interpretieren. Man kann jetzt also wirklich sagen, gut, nichts Gewisses wissen wir nicht. Also ich denke mal, man muss halt bei alledem erst einmal dahingehend plädieren, dass man sagt, ja gut, wir sehen hier gewisse Anzeichen. Es gibt viele, viele Beispiele natürlich zu nennen, dass das, was alles schon gemacht wurde und was man für Zusammenhänge entdeckt hat und welche Forscher mit was beschäftigt waren. Wichtig natürlich solche Sachen wie die Takata-Reaktion, die Flockungszahl des Blutes in Abhängigkeit von der Sonnenaktivität, solche Geschichten. Aber dass man einfach sagen muss, wir sind natürlich noch nicht so weit, dass dass man Beweise vorlegen kann. Wie gesagt, man muss dann erinnern an deine Definition, auch wie du sagst, der Beweis, was ist das eigentlich, ne? Und dass man einfach Vorsichtsmaßnahmen so weit möglich ergreift. Es sind natürlich auch aufgrund dieser Untersuchung aus Neuseeland, es hat auch ein amerikanischer Wissenschaftler, ein Neurophysiologe dann gesagt, ja, also würde trotzdem jetzt seinem Patienten da nicht irgendwie, die sollen sich da auch nichts denken, wenn ein Sonnensturm ist. Natürlich, klar, man soll keine Panik schüren, aber man kann ja ein bisschen vorsichtiger dann auch sein. Man kann ja gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen. Das sagen auch die neuseeländischen Wissenschaftler übrigens. Also man schont sich ein bisschen. Natürlich, vieles sollte man auch sonst nicht tun, ob was jetzt Rauchen oder Trinken betrifft oder was weiß ich, sich größeren Anstrengungen aussetzen, gerade mal da irgendwie einen Dauerlauf machen oder was auch immer jetzt, ja, möglichst Stress vermeiden. Klar, das gilt generell auch, aber es wäre halt, sagen wir mal, festzustellen, dass das wohl erhöht in diesen Zeiten gilt. Das hat auch gar nichts mit Panikmache zu tun, sondern dass man einfach sagt, hoppla, da sind bestimmte Untersuchungen, die legen das nahe und deswegen, das berücksichtigt man. Man muss deswegen keine Angst haben. Es gibt viele Dinge, die passieren oder vieles, was für uns auch viel gefährlicher ist als gerade das jetzt. Aber wir haben jetzt schon wiederholt von dem Carrington-Ereignis gesprochen und auch gesagt, was sind denn zum Beispiel auch andere Folgen, wenn eben jetzt große, was haben wir ja auch immer wieder gehabt, wir haben das 89 gehabt, wir haben es 2003 bei dem Halloween-Storm gehabt.
89 waren in Kanada Brownouts, oder? Also da waren ja, großflächige genau. Stromausfälle, mehrere Millionen ich, Menschen ohne Strom.
Also. Ganz genau, wir haben also da wirklich dann 6 Millionen Menschen 9 Stunden ohne Strom gehabt. Und das hat natürlich auch anderes bewirkt. Das ist genauso wie zum Beispiel damals bei dem Carrington-Sturm, nennen wir es mal. Das ist zwar jetzt eher die populäre Weise, es zu nennen, aber ist jetzt egal. Man spricht ja gerne von Sonnensturm. Da war es ja auch so, dass die Geräte, die abgeschaltet waren, haben sogar noch gefunkt. Die konnten damit noch funken. Es waren einfach diese geomagnetisch induzierten Ströme, geomagnetically induced currents, GIC, so die Abkürzung. Und oder dass zum Beispiel auch der totale Elektronengehalt der Ionosphäre sich ändert und dadurch natürlich dann auch wieder Störungen auftreten, Funkverkehr oder dass die Navigation zusammenbricht, GPS-Systeme gestört sind. Das hatte man dann auch, jetzt nicht 89, aber 2003. 89 waren andere Dinge, da haben sich Garagentore, also motorisierte Garagentore, die haben sich halt geöffnet und geschlossen, ohne dass irgendwer die Fernbedienung gedrückt hat. An der Börse von Toronto ging nichts mehr. Es war halt überall ziemlich schon was los und auch 2003, wie du sagst, es waren Stromausfälle, es waren in Schweden gerade auch in anderen Ländern, es hat auch da stundenlange Ausfälle vom GPS gegeben. Ja. Man muss nachdenken über sämtliche Kommunikation, Navigation, Frühwarnsysteme, was auch immer. Natürlich, wenn Stromausfall ist, jetzt allein wenn man an die Kühlung von Lebensmitteln daran denkt, was da alles passiert, ja, es funktioniert ja nichts mehr. Die Infrastruktur bricht zusammen und man kann ja eigentlich auch schwer schützen. Man kann natürlich auch die Betreiber der Stromgesellschaft, die können natürlich auch dann zum Beispiel absenken, die Stromversorgung oder die Systeme mal ausschalten, gezielt. Ja, also es gibt natürlich schon Möglichkeiten, Gegenmaßnahmen und gegen zu regulieren. Aber man ist doch noch weitgehend sehr hilflos, was dann so ein Ereignis betrifft, wo man dann wirklich wenn wirklich das Stromnetz also ganz großflächig zusammenbricht, und das gibt Studien, die gehen davon aus, dass das Monate oder sogar Jahre in Anspruch nehmen kann, bis das alles in irgendeiner Form wieder restauriert ist.
Vielleicht sollten wir auch kurz darauf eingehen, warum. Denn es geht da dann wirklich um die Trafostationen. Also ja, diese natürlich. Großen Transformatoren werden dann durch diese Überspannungen irreparabel beschädigt. Ja, brauchen wir jetzt im Detail darauf eingehen, was da passiert, aber die muss man also austauschen, und das sind also diese Dinge, die in der Landschaft herumstehen und die Energie immer überhaupt verteilen, die vom Kraftwerk kommt, und deswegen runtertransformieren, sodass wir das überhaupt nutzen können. Und wenn die ausfallen, die kann man also nicht in beliebiger Stückzahl einfach so auf die Schnelle wieder herstellen, oder? Und da gibt es auch nicht so viele auf Vorrat, weil die ziemlich teuer sind, diese Magnetkerne.
Ja, das ist ja das Gleiche. Das ist ja genauso wie bei den Satelliten. Da sagen natürlich auch einige so ganz lapidar, na ja, man muss halt viel in Reserve haben. Aber es funktioniert halt auch nicht ganz so. Ne? Und es ist tatsächlich so, dass also, es ist zum Beispiel auch, sind Fachleute, die sich also mit dem Weltraumwetter, mit den Einflüssen beschäftigen. John Kappenman zum Beispiel, oder Kappenman, der hat auch schon vor vielen Jahren gesagt, dass ein ernster Sonnensturm eben gleich so wirklich hunderte von solchen Hochspannungstransformatoren dann in den USA allein jetzt zerstören würde. Da würden also Menschen, spricht von 130 Millionen Menschen, die dann also plötzlich vielleicht sogar über Monate hinweg im Dunkeln sitzen. Jetzt muss man ja auch die Sekundäreffekte wieder nehmen. Das ist wie beim großen Meteoriteneinschlag. Ne? Die Primärfolgen, was passiert, wenn ein großer Asteroid oder Komet die Erde trifft, also ein zivilisationsbedrohender. Warum ist der dann zivilisationsbedrohend, wenn der meinetwegen einen 20 Kilometer großen Krater macht? Also das ist doch lokal. Aber es sind ja Sekundärfolgen. Und auch hier muss man halt die Sekundärfolgen bedenken und sagen, ja gut, was kommt denn in der Folge? Da gibt es fantastische Grafiken, in denen das also exakt aufgeschlüsselt ist, wie das sich auswirkt, wie das immer weitergeht. Und ich meine jetzt, ohne das auseinander zu klamüsern, aber man muss sich ja nur mal denken, okay, wir haben jetzt hier also so einen Sonnensturm, und jetzt ist eben der Strom so lange weg. Es ist dunkel, wir haben stockfinstere Nacht. Ich meine, ich bin an sich schon Befürworter eines sinnvollen Umgangs mit der Energie, und die Lichtverschmutzung ist ja auch extrem, die ist für die Astronomie schrecklich. Ja, und es ist ja so viel Sinnvolles, so viel Sinnloses, was da rausgeht, da werden ja Unsummen, 1,7 Milliarden Euro allein in den Ländern der Europäischen Union verpufft. Aber jetzt umgekehrt ist die Situation natürlich auch schlimm. Wenn man sagt, wir haben jetzt eine stockfinstere Nacht, Und nichts funktioniert mehr und es herrscht das Chaos, dann sind die Plünderungen nicht weit. Ja, ich meine, wie gesagt, ich will keine Schreckensszenarien ausmalen. Es ist wirklich ein Extremereignis. Wir müssen aber halt wissen, dass diese Carrington-Flares, wenn man das als Standard oder als Messlatte nimmt, dass die halt wirklich für uns bei einer technologisch immer weiterentwickelten Zivilisation natürlich auch immer mehr Schäden verursachen, Mikroelektronik und so weiter. Das ist einfach auf die Zeit hinweg, über jeden neuen Sonnenzyklus wird es also kritischer dahingehend. Das ist natürlich schon, daran muss man auch denken, dass diese Ereignisse für uns immer gefährlicher werden, weil wir sind immer abhängiger. So entwickelt wir sind, je entwickelter wir werden, desto abhängiger werden wir eigentlich.
Ja, das Problem hatten wir 1859 nicht, dass zum Beispiel die Wasserversorgung zu einem großen Teil auf Wasserpumpen basiert und diese mit Strom betrieben werden.
Eben.
Das allein braucht man sich nur vorstellen, was da in Großstädten abgeht. Man sagt, dass diese Großereignisse auf der Sonne, die uns dann auch wirklich treffen, so Daumen mal Pi, alle 500 Jahre stattfinden. Jetzt abgesehen davon, wie man jetzt auf diese 500 Jahre gekommen ist.
Ja, die Eis Proben und Untersuchungen, ja. Das,
ja, also okay, das heißt an C14-Methode und so weiter kann man dann feststellen, wann große Strahlungsmengen irgendwie auf der Erde dann aufgetroffen sind, und wahrscheinlich kann man das auch irgendwie in Verbindung bringen dann oder unterscheiden.
Ja, es ist der, wenn der von der Sonne sehr intensiv kommt, sagen wir, also wir haben eine aktive Zeit, dann haben wir weniger kosmische Strahlung, also das ist ein umgekehrten Verhältnis zueinander steht.
Das ist auch interessant. Also ja, je intensiver die Sonne ist, desto weniger kosmische Strahlung, je weniger von der Sonne kommt, desto mehr kommt dann vom Rest, von den ganzen anderen Milliarden Sonnen da draußen.
Und wir, so haben quasi, dadurch, ne? Ja, und wir haben dadurch natürlich dann auch solche Messmöglichkeiten, es bestehen die Messmöglichkeiten, dass man sagt, man hat also im Prinzip auch sozusagen Paleodaten. Man kann gucken, wie sah das also nicht nur jetzt in der Zeit aus, wo man das schon genauer beobachtet, sondern halt auch tausende von Jahren zurück, wobei man da auch ein bisschen vorsichtig sein muss, aber so allgemein sagt man, so kann man so auf 10.000 Jahre zurück mit einigen Methoden schon gehen, dass man also dann schon einen gewissen Überblick darüber bekommt. Und so in dieser Art, sagen wir mal, ist man auch bei Untersuchungen eben drauf gekommen, dass so alle 500 Jahre wohl so ein Carrington-Ereignis ist.
Wie lang ist denn, okay, und das ist wirklich in der Größenordnung des Carrington-Ereignisses?
Ja.
Konnte man das feststellen?
Das sagt man so. Das ist das, okay, was man so von Seiten dieser Experten, die diese Untersuchungen durchgeführt haben, sagt.
Dann wären wir ja sicher, ne?
Wir wären, ja, wenn der Zufall eben Gedächtnis hätte, ne?
Okay.
Ja, und es ist halt klar, natürlich könnte man auch sagen, ja, hoppla, also 1859 war, ist ja noch nicht so lange her, ne? Und auf der anderen Seite auch dieses 2012er Ereignis und so. Also da sind wir eigentlich wahrscheinlich sicher. Aber man weiß es halt nicht. Man erwartet auch eben, es sind ja auch so Untersuchungen, man kann jetzt nicht sagen, okay, die größten solaren Ereignisse sind, also wenn das Sonnenmaximum gerade im vollen Gange ist, sondern die sind auch in den Flügeln dieses Maximums. Also das ist im Prinzip,
das finde ich auch interessant, ja.
Ne, dass man also jetzt zum Beispiel sagen kann, das Carrington-Ereignis war, da war jetzt die Sonne auch nicht hyperaktiv. Ja. Und es ist passiert. Es können also auch außerhalb dieser Zeiten solche Dinge passieren. Und es sind jetzt gerade, gibt es vom letzten Jahr auch eine Studie, chinesische Wissenschaftler haben das auch nochmal analysiert und geben dem einen ziemlich weiten Raum. Also die sagen, gut, wir haben also nicht so eine Fokussierung aufs Maximum, sondern wir haben 2 Jahre davor, 3 Jahre danach auch noch einen guten, den Löwenanteil sozusagen, also über 90, fast 91% der starken Sonnenereignisse gehen in diese Phase hinein.
Also davor und danach?
Ja, wir haben natürlich jetzt auch das Problem, dass wir es mit dem anomalen Maximum zu tun haben. Erstens mal ist es wahrscheinlich in 100 Jahren jetzt das schwächste Maximum, was man hatte. Zum anderen ist es überhaupt in seinem ganzen Ablauf. Wir haben ja in den Jahren, also 2006, 2008 und so, 2009, da war nichts los, und das war natürlich, es war ein Sonnenminimum. Das letzte war so um 2000 rum und dann Maximum. Und dann kommt man eben jetzt in diese Minimumsphase, aber die war halt so richtig ausgetreten. Das war eine richtig breite Talsohle, da hat sich nichts gerührt. Man hat immer gedacht, wann wird's denn wieder? Dann kam ja schon die Ängste auf, ja, vielleicht bleibt es mal ganz aus. Hat man ja auch gehabt. Die Sonne ist nicht so ein Mechanismus, der lässt sich nichts prognostizieren. Wer das sagt, das stimmt einfach nicht. Man hat 1645 bis 1715, in der Zeit von 70 Jahren, dieses berühmte Maunder-Minimum gehabt. Da war nichts los. Und es gibt ja auch klimatologische Untersuchungen, auch bis in die Gegenwart hinein, wo man sagen kann, ja, wir haben hier Effekte. Wenn die Sonnenaktivität gering ist, dann haben wir Durchschnittstemperaturen auf der Erde, die liegen tiefer. Und das sind ja auch diese alten, schönen niederländischen Bilder und so weiter, von zugefrorenen Flüssen und Seen, herrliche Szenarien, aber es war halt bitterkalt, und wo die dann Schlittschuhe auf der Themse laufen und so weiter. Also dann auch in England, ne, gibt's ja auch. Man hat eine Zeit gehabt, in der es kühler war, und man korreliert das halt mit der geringen Sonnenaktivität, und es ist halt bis heute auch nicht erklärbar, warum jetzt gerade diese 7 Jahrzehnte plötzlich völlig weg gewesen sind. Warum die Sonne, sie hat sich dann natürlich wieder erholt. Und jetzt haben wir das lange Minimum gehabt, und auch da sind die Sonnenphysiker am Rätseln. Es gibt so einen meridionalen Fluss in der Sonne, der geht tief runter, 300.000 Kilometer Tiefe. Und da wäre normalerweise so eine Art Regenerationsmechanismus auch für die Magnetfelder. Und wenn es dann hochkommt, dann kommen eben die Sonnenflecken zustande auch. Das ist sowieso über diesen 11-Jahres-Zyklus drillen sich durch die differenzielle Rotation der Sonne wohl diese Magnetfelder auch immer mehr auf und das führt alles zu diesen Effekten. Und letzten Endes ist es halt so, dass dieser meridionale Strom eben auch wohl beschleunigt war, durch welchen Effekt auch immer. Und das hat wohl dazu geführt, dass die Flecken eben nicht richtig, also wenn wir es jetzt mal so bildlich da nennen wollen, die Flecken nicht richtig regenerieren konnten. Also dass im Prinzip da nicht viel hinterher kam, weil das zu kurzzeitig nur in der Tiefe möglich war, weil der Fluss war einfach zu schnell. Und das ist so eine Erklärung, die wurde vor einigen Jahren auf einer Sonnenkonferenz von Sonnenphysikern präsentiert. Also es ist zumindest ein Erklärungsansatz und man hat eben dann erwartet, jetzt gut, also 2012 Maximum. Und dann hat sich da auch noch nicht so viel getan. Wir haben eigentlich 2011, ja, war eine Zeit, da ging es schon rund und dann jetzt 2013, 14. Aber es sieht fast aus, also das zieht sich aus, war ziemlich zäh und man hat eigentlich so zwei Peaks eher, wo man sagt, vielleicht ist es sogar so ein Doppelmaximum, ja, und flach.
Aber im Juli 2012 hatten wir recht große Aktivitäten.
Ja.
Zumindest einmal.
Aber die
uns getroffen haben, das muss man auch immer, oder ne, die haben uns eigentlich nicht getroffen, genau. Aber da sind also ziemlich starke Eruptionen passiert und die haben uns auch nur knapp verfehlt. Ne?
Also genau, so. Da haben wir eben dieses eine Ereignis, was dann verglichen wurde mit diesem Carrington-Sturm.
Na, Glück gehabt.
Ja, schon 9 Tage, sonst wäre es anders gelaufen und da hätte man sicher was gemerkt. Man hat teils auch natürlich schon Erwartungen gehabt, hat gesagt, ja, jetzt kommt sowas an, das wird dicke werden und dann ist auch nichts passiert. Das gibt es auch, muss man sagen. Ja.
Das kommt dann nicht an, weil diese Wolke dann doch nicht so schnell unterwegs ist oder schneller, genau, als man glaubt.
Richtig, weil dann eben verschiedene Faktoren nicht so zusammengepasst haben, dass es uns dann wirklich richtig getroffen hat. Das kann dann vielleicht eher ein bisschen streifend oder so. Und solche Sachen, die passieren halt auch. Ich meine, man sollte es, wie gesagt, damit auch nicht übertreiben. Man soll keine Ängste schüren. Darum geht's nicht. Es geht einfach ein bisschen Prävention, wie bei vielen anderen Dingen auch. Dass man sagt, gut, wir haben einfach hier, und da finde ich es ein bisschen schade, wenn dann auch von der Wissenschaft oft gesagt wird, ach, das ist Unsinn, sowas gibt es nicht.
Ja, sowas gibt es nicht, Blödsinn. Aber es ist real genug, dass man also sich ein bisschen auch damit beschäftigen sollte. Ich meine, wir haben natürlich.
Aber es ist so, entschuldige, wenn ich unterbreche, aber es ist wirklich so, dass es oft zu stark dann wieder verharmlost wird auf der anderen Seite, dass man sagt, na, also das ist alles Pseudowissenschaft, dass da also auch was Tschüschewski sagt und später seine Nachfolger, dass eben diese Wirkungen auf den Organismus vorhanden sind.
Ja, gut, aber das Carrington-Event, weil es jetzt keine Pseudowissenschaft, sondern das ist einfach passiert und das ist auch völlig nachvollziehbar, was da passiert ist. Also
ja, physikalisch.
Diese katastrophalen Auswirkungen, die jetzt wirklich auf der physischen Ebene vor allem passieren und also wo also Trafos eingehen und so, die sind ja nicht umstritten. Die sind nur Gott sei Dank hoffentlich sehr selten. Aber diese medizinischen Auswirkungen, vielleicht, genau. Ich meine, wir wollten da noch ein bisschen auf die Gamma-Ray-Bursts und so weiter eingehen, aber da gab es doch, ich möchte noch ein bisschen bei den medizinischen Auswirkungen von Sonnenstürmen bleiben. Ich habe nämlich so einen Selbstversuch, ich habe das jahrelang immer wieder, nachdem ich ja den Solarmonitor auch da auf der Seite dann gleich hatte und mich hat das einfach interessiert, das Thema. Jetzt habe ich mich selbst beobachtet, gibt es da irgendwelche eindeutigen Tendenzen, wenn also bestimmte Sonnenaktivitäten vorherrschen? Ganz ehrlich, ich konnte sie bei mir jetzt nicht feststellen. Vielleicht wurde das dann auch immer wieder überdeckt durch irgendwelche anderen Dinge, die jetzt gerade wichtiger waren oder so. Mhm. Aber ich konnte jetzt keine eindeutige Tendenz feststellen, außer vielleicht, dass man doch ein bisschen unruhiger ist, wenn es heftig ist auf der Sonne. Was aber nicht heißt, dass man jetzt, wenn es ruhig ist, nicht unruhig ist. Also das ist natürlich alles sehr, wie soll ich sagen, schwer in Zahlen auszudrücken.
Vor allem, also wirklich, es ist nicht einfach, ganz klar. Das macht die Sache, deswegen ist es ja so, dass manche Wissenschaftler gleich so eher in die Abwehrposition übergehen. Aber das hat ja auch schon, das haben ja auch schon früher Untersucher, auch Tschüschewski gesagt, dass es nicht vorrangig um den gesunden Organismus, um den Menschen geht, der also wirklich eigentlich, der keine Probleme hat. Ja, sondern um Menschen, die sich schon in einer Grenzsituation befinden, sei es, es deutet sich vielleicht was an, sie sind gefährdet, sind Risikopersonen, ja, und dass dann halt in solchen Zeiten das Risiko erhöht ist, dass der praktisch wieder Tropfen, ja, der das fast dann zum Überlaufen bringt, wo man sagt, okay, ein gesunder Mensch hat damit in der Regel, merkt er das nicht, hat er keine Probleme. Es ist, schau mal, es ist ja genau wie bei der Wetterfühligkeit, ne? Die einen, die spüren was, die sagen, da ist was, ja, und es sind auch Ärzte durchaus, die aufgeschlossen sind, sagen, ja klar, also Wetterfühligkeit, keine Frage, da gibt's Untersuchungen, da habe ich das Material, das ist völlig klar, dass das den Organismus beeinträchtigt, wenn bestimmte Wetterlage ist. Die Weltraumwetterlage spielt halt mit eine Rolle und dass eben dann solche Effekte Menschen, die halt vielleicht in einer kritischen Situation sich befinden, sei es physisch, sei es psychisch, dass die davon stark dann beeinflusst werden können. Also wie gesagt, die Zahlen, die halt jetzt auch 2014 aktuell auf den Tisch gelegt worden sind, die bestätigen das zumindest, die zeigen die Richtung auf, wenn 11.000 Leute untersucht worden sind über Jahre hinweg und man sagt also, dass hier wirklich, wenn wir uns das anschauen, fast 20% Häufung oder dass hier eine 20% Häufung ungefähr auftritt in den Zeiten der hohen also Aktivität, wo entsprechende Flare-Ausbrüche und CMEs stattfinden. Also es zeigt tendenziell etwas an. Ja.
Ja. Es gibt auch eine relativ oft zitierte FED-Studie, also nicht die zentrale FED, sondern besteht ja aus wieder 12 lokalen Central Banks und ich weiß jetzt aber leider nicht mehr genau welche. Die haben da meine Studie gemacht. Hast du von der gehört oder kennst du diese Studie?
Erzähl noch, ich wüsste es jetzt wahrscheinlich nicht oder erzähl mal.
Also demnach sollten also vor allem, ich glaube das Verhalten an den Börsen soll also korrelieren mit Solar Ausbrüchen oder irgendwelchen Großwetterlagen im Weltraum.
Ja, stimmt, genau da gab es was. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Ist, glaube ich, relativ umfangreich gewesen und ich habe das zwar, also ich habe es mitbekommen, jetzt wo du es sagst, ich habe es mitbekommen, aber habe es dann nicht so auf Einzelheiten. Da wurde ich auch mal sogar auch darauf aufmerksam gemacht, es sind ja so unheimlich viele Dinge auch in diesem Feld und man bearbeitet ja nicht nur das, es sind ja so viele
andere Themen. Jeder, der deine Bücher, die Liste deiner Bücher kennt, die du geschrieben hast, der weiß, dass du dich mit vielen Dingen beschäftigst.
Ja, ja es ist einfach so, dass man natürlich als Wissenschaftsjournalist natürlich oder als Journalist generell natürlich viele Pfade auch verfolgt oder verfolgen muss. Und wie ich anfangs gesagt habe, eingangs, es stößt einem zu. Aber man kann natürlich sich noch so, es wird immer Dinge geben, wo man sagt, ach, verflixt noch eins, was war denn das jetzt wieder? Also in dem Fall, ich hab's mitgekriegt, aber ich könnte jetzt nichts Konkretes dazu sagen.
Aber generell psychische Auswirkungen. Wir haben jetzt auch vor allem von Gesundheitsauswirkungen, die jetzt, also wo also Schlaganfallrisiko erhöht wird, weil sich das Blut irgendwie verändert, weil es dann leichter klumpt und so weiter. Für mich wieder als Laien nachvollziehbar, aber das sagt jetzt nicht sehr viel. Aber was gibt es denn da für psychische Auswirkungen, wenn jetzt jemand schwankenden Magnetfeldern ausgesetzt wird oder anderen Effekten, die durch diese Wechselwirkung mit der Sonne zustande kommen?
Ja, wir wissen ja also, dass eigentlich die Physis und die Psyche sind ja miteinander deutlich verbunden. Wir wissen ja auch, dass Menschen, wenn die depressiv werden, wenn sie auch einschneidende Negativerlebnisse im Leben hatten, existenzieller Natur, wie auch immer, Beziehung, nahe Angehörige, der Verlust, solche Ereignisse, dass die zum Beispiel ja auch bei uns sich sehr schnell dann physisch oder sich über die Zeit physisch auswirken können, dass dann eben zum Beispiel auch die psychologischen Hintergründe des Krebsgeschehens. Das ist ja auch wieder ein eigenes Thema, ne? Und so ähnlich ist es ja hier dann sicherlich auch, wobei ich jetzt auch sagen muss, ne, ich bin ja nun auch medizinischer Laie und kann auch hier nur sagen, was sagen zum Beispiel jetzt die Experten hier oder was wird einfach registriert. Und da haben wir natürlich wieder das Gleiche, dass man einfach sagen kann, gut, jetzt diese Einflüsse werden ja mental, also gerade unser Nervensystem, sich auch auswirken, was auch Tschischewski eben immer wieder gesagt hat, dass Menschen eben auch psychisch am Rande ihrer, sagen wir, wenn sie in einer Extremsituation sich befinden, dann Schritte tun oder Dinge tun, die sie sonst nicht tun würden. Wie auch immer die Korrelation ist, das haben ja eben genau wie zum Beispiel jetzt bei dem Schlaganfall, bei einer erhöhten Schlaganfallzahl, die Wissenschaftler sagen auch, sie beobachten das, sie können es aber nicht wirklich erklären. Das stellt ja oft das große Problem. Und hier ist es halt auch so, Krzyzewski hat halt eben auch gesagt, er hat einfach Statistiken gemacht, er hat das untersucht, er hat und andere. Wie sieht es denn aus mit diesen Solanereignissen und einer Häufung von beispielsweise Suizid oder auch Amok oder sowas? Also wo Menschen einfach ja plötzlich etwas tun, was sie sonst nicht täten. Ja, aber die Begründung oder die Erklärung, also dass wirklich wissenschaftlich jetzt, was weiß ich, oft auf der letztendlich zellularen oder molekularbiologischen Ebene zu rekonstruieren, welche Effekte da ablaufen, das denke ich, ist eine Sache für die Zukunft. Also das müssten eigentlich Wissenschaftler angehen, nur ist das ja auch so ein Circulus Vitiosus. Man sieht ja, wenn erst einmal jetzt heißt, na ja, gut, das ist ja alles nicht so belegt und was soll man sich da, dann haben viele Forscher, natürlich viele Wissenschaftler, die das tun könnten, gewisse Berührungsängste, die haben ja auch Angst um ihren Ruf, ist ja klar. Und dann wird man sich damit vielleicht mal so nebenher beschäftigen, aber es muss ja auch erstmal, es muss ja Finanzierung auch da sein. Und bei solchen Dingen ist es halt dann doch schwierig. Also ich denke mal, das ist eine ziemlich zähflüssige Sache. Ja. Es wäre unheimlich wichtig, das zu tun und da auch mal weiterzumachen. Aber ich glaube einfach, dass es auch einfach noch schwierig ist und lange Zeit dauern wird, bis man da weiterkommt.
Was ist denn für dich so das eindrucksvollste Indiz, dass also dieser Zusammenhang zwischen jetzt wirklich nicht nur Magnetfeld, weil da hast du ja persönlich wirklich starke Erlebnisse gehabt, aber dass also die Sonne uns beeinflusst und vielleicht auch die andere Frage, gibt es da nur negative Beeinflussungen oder gibt es da auch positive? Aber jetzt einmal von der Wissenschaft her, von Statistiken. Ich meine natürlich, die Sache mit deinem Vater ist natürlich das eindrucksvollste Erlebnis gewesen. Aber jetzt abgesehen davon, wo jetzt also wirklich eine objektive Studie durchgeführt wurde.
Und ich möchte das jetzt eigentlich nicht auf eine Sache festlegen. Das Problem ist oft, dass man, wenn man so einen Ausschnitt nimmt, es sind ja verschiedene Einzeluntersuchungen, es macht die Summe. Ich glaube, es ist die Summe all dieser Untersuchungen, die durchgeführt worden sind. Ob das jetzt sei, dass man in Nizza immer wieder gleichzeitig Störungen in den Telefonleitungen gehabt hat und gleichzeitig die Patienten plötzlich die Krankenhäuser oder Ärzte frequentiert haben oder was auch immer. Es gibt so viele Dinge und so viele Untersuchungen. Oder wie gesagt, diese Takata-Reaktion, Flockungszahl, Bluteiweiß, Reaktion des Nervensystems, auch was ist bei Tieren, es geht ja nicht nur um den Menschen, es geht ja um die Tiere, was ist im Tierreich hier festzustellen, auch Einfluss, wie die Tiere orientieren sich ja oft nach Magnetfeldern. Wir haben ja vielleicht sogar vergessene Sinne, verlorene Sinne, weshalb man heute sagt, ja, der Mensch wird davon nicht beeinträchtigt, ja. Und trotzdem ist es so, dass andere Wissenschaftler wieder sagen, Moment, bei uns sind einfach nur vielleicht gewisse Dinge nicht so präsent oder sie sind über die Zeit unwichtiger geworden. Aber es gibt auch Studien, da wurde festgestellt, dass also eben sich auch höhere, also große Säugetiere, dass die sich sogar nach dem Elektromagnet oder nach dem Magnetfeld ausrichten. Das haben also Wissenschaftler auch an der Uni Duisburg Essen gemacht und die sind also da auch auf ganz interessante Dinge gekommen. Auch zum Beispiel jetzt nicht nur mit Sonnenaktivität überhaupt die Wirkung, wenn du so Hochspannungsleitungen, wenn du hast, und was ist da in dem Kontext beobachtet worden, dass man also wirklich sieht, wie grasende Tiere sich dann ganz gezielt ausrichten in einem Bereich so bis zu 50 Meter von den Leitungen entfernt. Oder also es gibt so viele Beispiele und ich muss ganz offen sagen, es ist vielleicht nicht eine herausragende Geschichte, sondern vieles, was zusammenkommt, wo man sagen muss, das spricht doch eine klare Sprache. Also es ist die Summe. Genau wie eben die Summe der Teile ist einfach mehr als, ne? Das ja. Ist so das, was ich.
Okay.
So,
ne? Und gibt's da auch,
ja? Die Positiven, du hattest, glaube ich, vorher noch was gesagt.
Die Positiven, ja.
Ja, also du hattest es ja irgendwann im Laufe des Gesprächs schon mal so gesagt gehabt, dass also ja vielleicht zufälligerweise auch mal die Sonnenaktivität irgendwas Positives bewirken kann.
Das also, wenn theoretisch auf jeden Fall, ne?
Bereich, ja, dass sie sozusagen wirkt wie so ein therapeutisches Magnetfeldgerät.
Ja, und jetzt hypothetisch.
Wenn wir jetzt mal so sein wollen oder es so sagen wollen. Und es ist schon interessant. Ich meine, das macht die Sache nicht unbedingt einfacher, muss man gleich vorausschicken. Es gibt also Wissenschaftler, Die haben festgestellt, oder erklären das, festgestellt zu haben, wurde ja natürlich auch publiziert, dass sogar, was man jetzt eigentlich gar nicht erwarten würde, Menschen, die einen Herzschrittmacher tragen, tatsächlich sogar von einem Sonnenflare profitieren könnten. Das klingt natürlich jetzt erst total verrückt, ne?
Ja.
Und diese Wissenschaftler sagen also, dass eben die Frequenz, ja, die auftritt oder die Frequenzen, die auftreten, ja, mit dem Sonnenzyklus zusammenfallen. Also das lässt sich sozusagen korrelieren. Und ich müsste die Studie jetzt nochmal, ranziehen, weil es eine sehr gezielte Frage jetzt auf diese positiven Effekte ist, die natürlich wichtig wäre, auch natürlich genauso sagen wir mal, im Hinterkopf zu behalten und zu behandeln. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel, was mir gerade einfällt, die also sagen, dass jedenfalls tatsächlich bei ihren Beobachtungen, und sie sagen, sie haben keine Ahnung, warum. Also sie sagen auch wiederum, sie wissen nicht, warum das so ist, sie stellen halt so eine Korrelation fest, fertig. Also ohne weitere Diskussion, was soll man sagen? Ne? Es ist einfach, wir sehen das, dass also hier bei Arrhythmien, die behandelt werden über diese Gerätschaften, anscheinend wirklich dass eine Korrektur, also eine Art Korrektureffekt eintritt. Aber das müsste man jetzt nochmal genauer anschauen. Also das ist eine Sache, da müsste man vielleicht doch nochmal spezifisch mit diesen Medizinern sprechen, was sie da auch mittlerweile herausgefunden haben. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Jahre her. Und ob da wirklich ein Zusammenhang besteht oder nicht, ja.
Aber also was hat das jetzt mit dem Herzschrittmacher zu tun? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Menschen, die einen Herzschrittmacher brauchen, die einen tragen, kriegen dann, versteht es richtig, kriegen dann das, was ihnen der Herzschrittmacher gibt, von der Sonne gratis? Oder
sozusagen, so wie ich es verstanden habe oder in Erinnerung habe,
okay.
Ja, weil ich, wie gesagt, das ist jetzt so eine Frage, das ist gut, da müsste man schon nochmal genauer gucken. Aber so wie ich es verstanden habe oder in Erinnerung habe, ist es so, dass Sie also jedenfalls sagen, dass der Herzschrittmacher praktisch durch diesen, nennen wir es mal, externen Puls unterstützt wird.
Ja. Gibt es auch psychologische Auswirkungen, positive, von denen du schon mal gehört hast?
Wüsste ich gar nichts.
Also gar nichts,
vielleicht,
okay.
Vielleicht, nee, wüsste ich jetzt eigentlich, also wüsste ich
also nicht. Also auch nicht Euphorie oder so?
Nee, eigentlich nicht.
Nur
also da wird eher von depressiver Verstimmung gesprochen und dass man also in ein, so richtig seelisch in ein Tal hineingleitet. Vielleicht weiß es irgendjemand. Ich bin immer aufgeschlossen und offen, Neues zu erfahren.
Ja.
Gerne natürlich, aber ich wüsste es jetzt selber nicht.
Gibt es, um jetzt das abzuschließen, auch bekannte geologische Auswirkungen von Sonnenaktivität? Jetzt ganz blöd gesagt, Erdbebenaktivität, die sich erhöht, oder?
Ja, es gibt auch dazu auch, es ist übrigens sogar wieder ein Punkt, muss ich schon wieder Tschischewski nennen, es ist wieder ein Punkt, das geht schon länger zurück, ist aber auch sehr, ist schon problematisch, aber es gibt auch da also Statistiken zumindest, die zeigen sollen, dass also tatsächlich auch die Erdbebenhäufigkeit, auch Wetter natürlich, wie gesagt, Stürme und so, dass das stattfindet und es gibt ja auch heute aktuellere Untersuchungen, wo tatsächlich auch über die Ionosphäre eine Kopplung Ionosphäre, Atmosphäre, Lithosphäre existiert. Ja, wo man sagt, man kann also im Prinzip durch Veränderungen der Ionosphäre, die wirken sich aus bis in die, was man bisher nicht gedacht hat, da gibt es ganz interessante Untersuchungen, in die Gesteinsschicht der Erde. Also in die feste Materie hinein. Und diese Kopplung, diese eben Ionosphären, Atmosphären, Lithosphärenkopplung, ist auch noch Gegenstand von Untersuchungen, wird von Geophysikern zum Teil als interessant behandelt. Andere sagen, das ist Quatsch. Aber es ist sogar noch interessanter, dass man also eben sagen kann, gut, weil es soll eben von, ich muss es eigentlich umgekehrt aufzäumen, das Pferd. Ich muss eigentlich sagen, dass bei Beben, darum muss man es eigentlich zunächst einmal sagen, von Erdbeben aus geht praktisch eine Veränderung in die Ionosphäre. Das ist eigentlich das Erste, was man beobachtet.
Ionosphärische Veränderung. Wird dann immer wieder mit HARP in Verbindung gebracht. Aber
ja, genau.
Ne?
Weil man dann eben sagt, ja, der Prozess könnte auch umgekehrt werden. Einmal durch Aktivität der Sonne, da wären wir wieder, ne, Ionosphärenveränderung, ja, also sozusagen, okay, Wir haben jetzt halt hier diesen TEC auch verändert und so, diese Total Electron Content von der Ionosphäre und andere Dinge. Und dass hier also zumindest diese ionosphärischen Veränderungen eben genau wie von der Lithosphäre in die Ionosphäre auch von der Ionosphäre in die Lithosphäre gehen können. Und dass wir dadurch dann natürlich eben zum Beispiel auch Erdbeben triggern könnten, dass man also vielleicht künstlich Erdbeben auslösen könnte. Meinetwegen zum Beispiel durch, wenn wir jetzt von Harp sprechen, durch so etwas. Ist natürlich wieder eine eigene Sache und es ist zumindest durch diese Beobachtungen, dieser Kopplung, rückt mehr in den Bereich dessen, was man also dann als realistisch ansehen kann. Weil zunächst denkt man ja, das ist völliger Quatsch, ne? Das ist absoluter Unsinn. Irgendwas da oben in der Hochatmosphäre verändert man und dann kracht es unten.
Naja, ist schwer zu sagen, also salopp. Aber die Frage ist für mich jetzt eher, okay, du hast also in der Ionosphäre, hast du gesagt, Effekte, die auch optisch sichtbar sind. Also man sieht ja, da gibt es ja auch Bilder von diesen Anomalien dann in der Atmosphäre.
Ne? Man kann vieles heute sichtbar machen, ja.
Also ich hab da schon nochmal Aufnahmen gesehen, wo so Leute das vor einem Erdbeben dann beobachtet haben. Ja. Aber okay.
Ja, Leuchterscheinungen, weißt du, darf ich noch ganz kurz.
Ja, bitte, ja, klar.
Und zwar, es ist ja überhaupt so, ne? Das sind ja auch diese Erdbebenlichter.
Ja, genau, die meine ich jetzt eigentlich. Aber das ist nicht, was du gemeint hast.
Die habe ich selber gesehen. Ne? Aha. Die habe ich selber gesehen.
Ist das, was du vorher gemeint hast? Sind das diese Veränderungen in der Ionosphäre? Oder ist das wieder was anderes?
Wahrscheinlich wieder was anderes. Aber ich habe das als eine 2,5 Meter große Kugel gesehen, die also in ein paar Meter, ja, 2,5 Meter, 2 Meter von mir entfernt schwebte, also direkt eigentlich vor mir. Und die kam wie aus dem Nichts, ist wieder verschwunden im Nichts und kam dann nach ein paar Sekunden wieder. Das war direkt im Kontext mit einem Erdbeben. Aber das ist eine eigene Geschichte. Ich wollte nur sagen, also
das ist eine interessante Geschichte.
Leuchtphänomene, ja, das ist schon wieder eine eigene
Geschichte. Ja. Ja. 2 Meter Durchmesser, eine Plasmakugel oder was war
ja,
das?
Ja, also ich will gar nicht sagen, was es war. Es ist ja auch bis heute alles noch ziemlich in der Schwebe, aber die Kugel schwebte auch und zwar deutlich und die war so eine, wie gesagt, 2,5 Meter perlweiß. Also in der Mitte konnte man nicht durchschauen, am Rand wurde sie dann diffus. Es war schon am Abend gegen 21 Uhr, es war 1976, Erdbeben von Friaul und das habe ich da also im Kontext mit diesem Beben mit den Ausläufern mitgekriegt. Und
auch als Kind?
Als Kind, ja, da war ich 13. Und das habe ich damals, also das war ich nicht der Einzige, das haben auch Familienmitglieder gesehen. Und also mir hat später einer gesagt, ein Erzskeptiker, ja, ich sollte mal nachdenken drüber. Es könnte ja sein, dass ich im Schock des Erdbebens halluziniert hatte. Das war natürlich skurril, weil ich als Kind, ich fand das toll, endlich mal ein Erdbeben.
Und das war ja vor dem Erdbeben, oder? Diese Kugel. Bitte? Diese Beobachtung hast du ja vor dem Erdbeben.
Nee, kam danach. Also,
aber die kam danach?
Ja, es war also schon eigentlich die wesentlichen Effekte. Also das Beben selber war vorher gewesen und dann waren noch vielleicht kleinere Stöße, aber das hat man kaum mehr gemerkt und da war es dann also im Ton. Ich habe ja nur die Ausläufer mitgekriegt. Mhm. Das war im Alpenvorland, also es war nicht in Friaul selbst. Und ich habe halt nur diese Ausläufer mitbekommen, wie gesagt, und es war aber schon, nur gut, man hatte auch im Haus dann Risse, aber es war nicht schlimm, nicht wirklich ein schlimmes Beben oder so. In Friaul natürlich, klar. Aber es ist so gewesen, dass ich dann, also erstmal vom Beben war man natürlich erst einmal, ja gut, also steht man auf und wartet, was kommt. Aber ich war als Kind, wie gesagt, eher erwartungsvoll. Ich wollte mal wissen, wie ist das so? Mhm. Aber Angst war da nicht vorhanden. Und naja, also gut, das ist natürlich wieder eine eigene Geschichte.
Ganz eigene Geschichte. Ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen, die solche Erscheinungen gesehen haben, aber vor allem auch nicht im Zusammenhang mit einem Erdbeben. Also das ist, und die Frage ist natürlich, ob man jetzt, okay, durch Erdbeben entstehen verschiedenste Effekte elektrischer Natur etc. in der Atmosphäre, ob sich das umkehren lässt, ist wirklich eine gute Frage. Ne? Ja, also ob man dann durch was auch immer, ob ionosphärische Aufheizer oder was auch immer, induziert ein Erdbeben erzeugen kann, was ja auf der, jetzt möchte ich jetzt nicht abschwenken, aber das wird ja immer wieder behauptet, also vor allem von anderen Politikern, also iranische Politiker und so weiter, die dann irgendwie, aber das ist halt sehr, naja, die verbreiten dann halt auch Verschwörungstheorien.
Ja, wobei es gibt also ein paar Anlagen auch in abgelegenen Regionen, wo man also auch sagt, gut, die arbeiten an sowas, dann gibt es natürlich auch Beobachtungen, die von Geophysikern gemacht wurden, was bestimmte Strukturen betrifft. Das ist natürlich jetzt auch nicht so mein Haupttätigkeitsgebiet, aber man sieht schon, dass also auch Fachleute manchmal Anomalien feststellen und sagen, hoppla, da stimmt was nicht, ein Doppelstoß oder irgend sowas, was eigentlich gar nicht vorkommen dürfte. Und natürlich führt das dann dazu, dass man wieder drüber nachdenkt, könnte das vielleicht künstlich generiert worden sein, ja. Oder durch die Sonne, wenn wir jetzt da hier den Kreis schließen wollen. Ja. Ne? Also das ist richtig und das wurde auch schon immer wieder mal verfolgt und wie gesagt natürlich auch da Statistiken dazu aufgestellt und sehr, sehr aktiv, wie gesagt, der schon vielfach genannte Tschischewski sehr aktiv dabei und hat über Jahrzehnte das halt auch verfolgt. Also das sind schon ganz enorme Sachen natürlich. Ja. Und ich meine, klar, wir sind viele andere Dinge auch, mit denen man rechnen muss. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, wir leben also in einer Welt, in das Leben ist natürlich gefährlich und es können alle möglichen Dinge passieren. Wir haben mit viel, viel naheliegenderen Geschichten zu tun und zu rechnen.
Ja, Moment vor allem. Ne?
Eben jetzt, wenn man die Weltpolitik anschaut, die Situation, was jetzt alles aktuell ist, wenn man auch sagt, sonst allein im Straßenverkehr, wie viel Tote, was passiert alles. Ne? Aber trotzdem, ich sage immer, keine Kette ist stärker als ihr schwächstes Glied. Wir haben das auch hier so. Wir müssen genauso drüber nachdenken, ohne Panik zu machen. Es ist einfach ein Prozess, wo man drüber nachdenkt, mehr nicht, und versucht, Lösungen zu finden, auch für solche Dinge wie eben große Meteoriteneinschläge, andere Geschichten. Natürlich, du hattest das vorhin mal ganz kurz erwähnt, ne, wenn man auch solche Sachen wie Gamma-Ray-Burst nimmt, Hypernova-Explosion.
Ja, auf dem möchte ich noch kurz zu sprechen kommen. Natürlich, es geht hier jetzt also nicht nur um irgendwelche Katastrophenszenarien. Mich interessiert eigentlich am meisten, dass da überhaupt diese Interaktion da ist, also diese Wechselwirkung mit den Auswirkungen von Solar Flares etc. Und dass das auch schon relativ lang immer wieder erforscht wird, aber wie so vieles eben nie so richtig so den Durchbruch bekommen hat, obwohl, wie du sagst, eben die Summe all der Indizien, die es da gibt, eigentlich für sich sprechen müssten. Aber okay, du hast schon erwähnt, also wenn die solare Aktivität besonders niedrig ist, dann sind wir umso mehr kosmischen Strahlen ausgesetzt, die ihren Ursprung in irgendeiner Sonne in unserer Galaxis haben, meistens.
Ja, es gibt viele verschiedene Quellen kosmischer Strahlung.
Oder muss keine Sonne sein, kann er, was weiß ich, sein.
Solar natürlich, galaktisch auch, extragalaktisch, die kann man dann differenzieren mit der Intensität der galaktischen Breite abhängig. Das ist klar, wenn ich das Isotop dann habe, dann weiß ich, das kann ich davon ausgehen, dass es nicht mehr galaktisch ist, sondern extragalaktisch.
Ja, das gibt es auch, ja.
Das kann man schon auch gut, also an verschiedenen anderen Dingen kann man es auch machen.
Es gibt auch wirklich, ich sage jetzt mal, Teilchen, die da bei uns ankommen, die also von anderen Galaxien
ursprünglich.
Und das kann man auch feststellen, dass die von anderen Galaxien.
Da hat man schon Möglichkeiten dazu, ja.
Faszinierend.
Es ist auf jeden Fall irre. Und es ist natürlich auch so, dass wir, wenn man das anschaut, natürlich spricht man dann, könnte man jetzt reden, wie sieht's denn aus? Erdmagnetfeld, unser Nordpol, der bewegt sich ja immer schneller Richtung Sibirien, dann wird er abknicken und was tut sich denn da? Der Südpol ist relativ fest so und was Geophysiker können auch nicht sagen, warum das so ist. Man beobachtet es halt wieder und dann, wie wird sich's entwickeln? Man hat jetzt Hinweise, dass also unter Umständen nicht nur, vielleicht man sucht gerade danach, also lokal hat man festgestellt, dass manchmal also schon Magnetfeld unglaubliche Veränderungen in kürzester Zeit aufgetreten sind, wo man sagt, hoppla, so eine Polumkehr, die geht schneller, viel schneller, als man bisher gedacht hat. Jetzt will man das halt global auch nachweisen, ob das auch ein globales, wirklich global feststellbar ist. Wenn das so wäre, naja, auch nicht so toll. Das Magnetfeld der Erde nimmt ja ab, das wird ja auch immer ständig beobachtet. Dann sagt man ja, was wäre dann mit Flares, mit kosmischer Strahlung? Natürlich nicht schön, nicht besser. Wobei auch viele entwarnen, sagen, Moment mal, mindestens, also selbst bei der Umkehr, wir haben mindestens noch 10% Restfeld. Da kann man natürlich jetzt auch sich also kaputt diskutieren. Genauso natürlich, wenn man sagt, ja, wenn das jetzt alles zusammenkommt, ja, na, Sicher. Zum Beispiel eben auch so ein Gamma-Ray-Burst, der kann, also ich meine, da gibt es Aussagen, sagt man, egal wo der in der Galaxis passiert bei uns, der wäre immer gefährlich, weil das halt eine die größten, das sind ja die Energiemonster. Ja, also diese, wenn man eine Supernova nimmt und jetzt hat man auch bei einer Supernova schon unheimliche Energien bei so einer Sternexplosion. Also eine Kernkollaps-Nova oder so, es gibt mehrere Typen von Supernovae und auch bei den Hypernovae, die also als eine Erklärung für Gamma-Ray-Burst genommen werden, gibt es verschiedene Typen, also drei Grundtypen und man hat interessanterweise, aber wenigstens man hat ja zum Beispiel so Riesensterne, die das sind ja dann Objekte, so wenn man von Eta Carinae redet oder natürlich auch hier so mal in der näheren Nachbarschaft Betelgeuse, wobei der in der Beziehung wahrscheinlich nicht zu Hypernova wird, aber sicher nicht. Aber es gibt halt Überlegungen, was wäre, wenn. Und es wäre jetzt auch schon wieder ein Riesenprogramm, darüber zu reden natürlich. Aber vielleicht ein wesentlicher Faktor, diese Energie. Man hat also diese Messungen gemacht, das war übrigens in den 1967 rum. Also im Jahr 1967, genauer gesagt, Sommer 67. Das war ja ein heißes Jahr, ein wichtiges Jahr in der Astronomie. Man hat die Pulsare entdeckt, diese schnell rotierenden Neutronensterne. Übrigens hat man da die Entdeckung ja 6 Monate lang geheim gehalten. Es wurde ja also im Februar dann erst 68 des kommenden Jahres dann publiziert. Man hat wirklich gedacht, hoppla, wir können es nicht erklären. Es sind so regelmäßige atomuhrgenaue Pulse. Ist das vielleicht eine extraterrestrische Zivilisation, die hier was sendet? Da hat man die internen Little Green Man genannt, LGM.
Und erst als man sich sicher war, dass es keine LGM sind, hat man es bekannt
man
gegeben.
Man hat dann also erstmal alle terrestrischen Quellen natürlich versucht auszuschalten. Man hat das damals, Cambridger Radioastronomen hatten das mit den Antennenanordnungen also festgestellt. Und dann hat man also erstmal natürlich schon mal gesagt, jetzt müssen wir erstmal gucken, was ist das. Und dann wurde es 68 dann publik gemacht im Februar. Und dann kam auch ziemlich schnell Thomas Gold, ein ziemlich unkonventioneller Wissenschaftler, der dann tatsächlich die wirkliche Erklärung gebracht hat. Leute, das sind schnell rotierende Neutronensterne. Das wurde als...
Ja, Glück gehabt, ne? Wenn man da ja, gleich vorher an die Öffentlichkeit gegangen wäre, hätte man sich ziemlich blamiert, ne?
Tja, und vor allem, wie es ist verrückt, dass der Thomas Gold dann hat man gesagt, in einer wissenschaftlichen Konferenz, das sei nicht diskussionswürdig, was der da erklärt. Und das ist heute die anerkannte Geschichte, ja. Und gut, also diese
ist auch interessant. Warum war das eine diskussionswürdig? Weil man das einfach nicht geglaubt hat, dass ein Stern so schnell rotiert und so regelmäßig.
Das waren mehrere Gründe auch, wo man gesagt hat, dass diese Theorie so nicht passen kann. Natürlich, woher kommt diese Energie? Was läuft da ab? Wie sind diese Radioblitze? Wie schnell rotiert das Ding? Es wurde also auf der Fachkonferenz hat man gesagt, nö, das ist eine Theorie, das kann man so nicht hinnehmen. Das ist nicht einmal diskussionswürdig. Und war dann doch konnte man dann eben nachweisen. Und man hat natürlich über die Jahre es sind so viele Dinge, die dann abgelaufen sind, natürlich, bis man das klären konnte. Aber es ist zumindest so, das war ein heißes Jahr, wie gesagt. Also man hat eben 67 dann auch man hatte ja damals diese Vela-Satelliten zur Kontrolle eigentlich von nuklearen Tests, das war ja diesen Atomwaffenstopp und diese Geschichten. Und dann hat man gesagt, das muss kontrolliert werden. Und dann hat man eben erst einmal 67 diese Blitze, diese Gamma-Ray-Bursts aufgefangen. Der Name ist ein bisschen irreführend, aber das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Jedenfalls hat man diese Blitze also damals aufgefangen und musste dann auch wieder untersuchen, woher kommt es. Das hat man erst 6 Jahre später dann gewusst, das kommt von ganz weit weg. Und jetzt hat man natürlich Ereignisse. Da ist 2008 ein Wahnsinnsding aufgetreten im Sternbild Bärenhüter. Westlich vom, je nachdem, wo der jetzt steht. Also jedenfalls, wenn man die Deichsel vom großen Wagen nimmt, dann so die verlängert, dann kommt man also in die Richtung vom Sternbild Bärenhüter. Und dort hat man also eine Explosion beobachtet, eben so ein Gamma-Ausbruch, ein GRB. Der war in 7,5 Milliarden Lichtjahren Entfernung hat das stattgefunden und ist also praktisch quer durchs Universum geschossen und hat einen Nachglüheffekt gehabt. Das sind also wieder eigene Geschichten, warum das so ist, hängt mit dem Stern zusammen, aus dem das hervorgegangen ist, die Materie, die drum ist, die Energie schießt durch den Stern und dann entsteht dieses Nachglühen. Das kann man also über längere Zeit beobachten. Der Gamma-Burst selber ist ja nur 10 Sekunden lang vielleicht. Es gibt unterschiedliche, muss ich dazu sagen. Manche sind bis 2 Sekunden, das muss man unterteilen. Aber wenn du einen fasst mit 10 Sekunden, dann geht da so viel Energie rein, wie die Sonne in 10 Milliarden Jahren in der ganzen Existenzdauer los wird. Und das kann sich kein Mensch natürlich vorstellen. Das ist der blanke Wahnsinn. Man hat festgestellt, das sind Energien, die müssten oberhalb der Quasare noch liegen. Und dieser Burst, der hat also ein Nachglühen gehabt. Das war so hell für 30 Sekunden. So hell, dass man es mit bloßem Auge sehen konnte. Also theoretisch, wenn man im richtigen Moment zum richtigen Punkt geguckt hätte. Der Blitz war demnach, oder das, was sich abgespielt hat, war 2,5 Millionen Mal heller als das, was von einer Supernova normalerweise ausgeht. Und deswegen, also man glaubt zwar gut verschmelzende schwarze Löcher oder so, oder Neutronen, es gibt verschiedene Szenarien, wie sowas passiert oder was da abläuft. Aber es ist wohl so, es gibt also dieses Hypernova-Szenario, das wird dann komplex, das geht dann um ein paar Instabilitäts-Supernova und solche Sachen, das sind bestimmte quantenmechanische Effekte und alles spielt natürlich eine Rolle. Aber es ist zumindest interessant, dass man sagt, gut, also wir haben jetzt hier einen Stern, einen Riesenstern, der halt im Prinzip zu einem schwarzen Loch zusammenbricht, nicht zu einem Neutronenstern, sondern zum schwarzen Loch. Und der um sich herum also eine Scheibe, eine Materiescheibe im Inneren des Sterns wohlgemerkt hat, die also eine Akkretionsscheibe, wie man es nennt, wo das Magnetfeld auch enorm verdichtet wird, bis dann schließlich solche Materiejets auftreten, also wo praktisch dann senkrecht zu dieser Scheibenebene entlang der Magnet, ungefähr entlang der Magnetpole, diese Energieblitze rausgehen. Weil man hat umgerechnet, hat gesagt, Mensch, verflixt, wenn man das sphärisch nimmt, die Energie, dann wäre das also wirklich noch um Größenordnung energiereicher als ein Quasar. Und das sind ja Wahnsinnsenergiemonster auch.
Also das sind wirklich so Teilchenstrahlen eigentlich, die dann in eine bestimmte Richtung abgeschossen werden.
Und das ist wie ein Schuss, wie du sagst. Es geht, ne, in eine bestimmte Richtung. Und vielleicht nur so viel dazu. Natürlich, da kommen Gamma- und Röntgenstrahlung raus. Überhaupt auch das Nachglühen kann man also über den weiten Spektralbereiche sehen. Aber diese Gamma, diese Jets, ja, die helfen natürlich auch dabei, das ein bisschen einzuengen und ein paar Größenordnungen die Energie runterzurechnen. Weil du hast ja dann im Prinzip diese Energie, die einen trifft, wenn man daraus das umrechnet und sagt, ja, das kommt von der ganzen Oberfläche, dann muss es natürlich viel mehr Energie sein. Ja, hier hast du im Prinzip nur diesen Strahl. Man hat auch noch festgestellt, dass es noch einen fokussierteren Strahl innerhalb des Strahls gibt. Aber es ist alles schon recht, komplex. Manches ist nicht, es ist ja auch vieles noch nicht geklärt. Also man hat heute diese Erklärungsmodelle und sagt halt natürlich, jetzt kommt das also an. Das sind Milliarden Jahre alte Strahlung, aber die geht durchs Universum und trifft uns und ist so unheimlich hell. Was würde passieren, würde das bei uns passieren? Ne? Und das würde natürlich unsere Atmosphäre ja zur Ozonschicht zerstören, diese Strahlung, dass das Röntgenstrahlung auch ankommt, die würde den Stickstoff praktisch in atomaren Stickstoff zersetzen. Es gibt Umsetzungen, so ein Stickoxid draus werden, der würde wieder mit dem Ozon reagieren. Das wäre eigentlich ein Teufelskreis, weil dann wieder das Ganze, also es würde innerhalb von Wochen, kurz gesagt jetzt, würde die Ozonschicht sich praktisch komplett auflösen und wir hätten hier also auch die ganze Strahlung unten und gerade die zu dem Blitz zugewandte Erdhemisphäre wäre natürlich also massiv betroffen und es würde also ein Massensterben geben. Man sagt sogar, dass vor 400 Millionen Jahren dieses Ordovizium-Sterben durch so einen Blitz wohl ausgelöst worden ist, weil Tiefseeleben nicht betroffen war, eher so in den oberen Schichten vom Wasser das Leben betroffen war. Und da sagt man, ja, das ist genau das, was man halt so erwarten würde, zusammen mit anderen Dingen. Aber vielleicht, um das kurz noch abzuschließen, damit es nicht zu viel wird, es gibt neuere Untersuchungen, die zeigen, dass es für eben verschiedene Typen auch von solchen Hypernovae gibt und das auch in verschiedenen Galaxien, die mit unterschiedlicher Häufigkeit vorkommen. Und das Lustige ist eben, dass unsere Galaxie wohl eine Galaxie ist, in der kaum praktisch irgendwelche solchen Gamma-Bursts zu erwarten sind. Das hängt mit Faktoren zusammen. Das würde jetzt sehr weit führen, das zu diskutieren. Aber jedenfalls kann man eigentlich sagen, dort, wo auch mehr schwere Elemente sind und sich auch Planeten wie die Erde bilden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass ein Gamma-Blitz kommt. Also man kann sagen, diese Sterntypen, die dazu tendieren, die sich so entwickeln, dass dann ein Gamma-Blitz draus wird, die sind bei uns praktisch nicht präsent und das ist ja nochmal eine schöne Entwarnung.
Ja, das stimmt. Dennoch gab es da einige solcher Ereignisse, die man also wirklich auf der Erde eben gemessen hat.
Ja, ja.
Gab es da eine Häufung?
Na, also es gibt vor allem...
Geht das so konstant dahin? Man misst halt immer wieder mal so ein Ereignis und...
Ja, es gibt immer wieder solche Ereignisse, man kann das messen. Sie sind natürlich in der Relation seltener, wenn man das so umrechnet zu Supernovae, dann hat man viel, viel mehr solche Supernovae-Ereignisse. Wenn das aber aus allen Richtungen des Universums halt kommt und man das über solche Distanzen messen kann, dann kann man natürlich, man kriegt ja deswegen, weil es genau wie bei den Sternen auch, wo man halt nur durch die Menge sagen kann, was sich da wohl entwickelt. Und kein Mensch kann diese Gesamtzeit einer Sternentwicklung ja sehen, aber es ist genauso, wenn wir hier rumspazieren und gucken uns in der Fußgängerzone um und es gibt junge Menschen, es gibt alte Menschen und dann können wir uns natürlich auch an der Menge der Menschen eine Vorstellung davon machen, wie sich das Leben abspielt oder wie sich der Mensch entwickelt über die Jahre hinweg. Und genauso ist es halt auch bei der Beobachtung im All. Man hat so viele Objekte, also sei es jetzt Sterne oder eben auch bestimmte Typen von Objekten, wo man sagt, gut, jetzt kann man da aufgrund der Menge bestimmte Entwicklungen auch ableiten. Das ist jetzt ein bisschen einfach ausgedrückt, aber im Grunde geht es in die Richtung. Und so ist es auch hier natürlich noch immer. Es gibt also auch davon doch eine ganze Zahl an Ereignissen. Und wie gesagt, man hat aber nur festgestellt, dass wohl diese eher bedrohlicheren in Zwerggalaxien, irregulären Zwergsystemen auftreten und unter bestimmte Bedingungen halt. Also von daher, wenn man gesagt hat, gut, also zwischen 3000 und 6000 Lichtjahren Entfernung ungefähr, ja, könnte man mit so einem, wäre so ein Ding also katastrophal für uns.
Naja,
wenn das in der Entfernung stattfindet.
Man denkt, das ist relativ weit entfernt, in astronomischen Maßstäben gar nicht einmal so weit, offenbar um die Ecke, weil wenn, also dann, 3000 Lichtjahre ist ja völlig absurd, die Distanz, aber unglaublich, ne?
Es ist verrückt, für uns natürlich nicht vorstellbar, ne? Aber es ist wirklich kosmische Nachbarschaft, gell? Dass man also sagt, gut, wir haben jetzt, wenn wir zum Sommerdreieck derzeit hochschauen, zum Sternenhimmel, sagen wir genießen ein bisschen, ohne an Hypernova und Sonnenaktivität zu denken, einfach eine schöne klare Nacht und sehen dann da oben jetzt meinetwegen das Sommerdreieck, ne, mit der Milchstraße, wenn die Lichtverschmutzung nicht zu schlimm ist. Und dann muss man sich auch überlegen, es ist eine Zeitmaschine, in die wir da gucken. Und wenn wir da ist,
wir blicken in die Vergangenheit, ne? Tausende Jahre in die Vergangenheit.
Ja. Und dann sehen wir jetzt diese drei Sterne, Altair und Deneb und Vega in der Leier. Und dann sagen wir, ja gut, die sind alle, Vega ist schon deutlich heller noch, aber es sind alles helle Sterne. Und dann sagen wir, ja gut, Altair ist 16 Lichtjahre von uns weg. Okay. Diese Vega 25 Lichtjahre. Und jetzt schauen wir uns Deneb an, der ist ja schon schwächer, aber doch auch noch ein heller Stern am Himmel. Der ist gleich über 3000 weg. Ja. Mhm. Das ist einfach verrückt natürlich. Gell?
Also wir sehen ihn eigentlich vor 3000 Jahren.
Wir sehen ihn, wie er vor 3000 Jahren war, oder auch wenn wir die Andromeda-Galaxie sehen, als immer noch das, also abgesehen mal von diesem Gamma-Burst, der halt für 30 Sekunden das fernste Objekt war, was Menschen je mit bloßem Auge sehen konnten, wäre die Andromeda ja nun jetzt das, was wir mit bloßem Auge definitiv noch gut sehen können und was halt gleich so um die, na sagen wir mal jetzt rund 3 Millionen Lichtjahre weit weg ist. Da sind wir schnell bei den Milliarden, ne? Da redet man von Gamma-Bursts und so und dann ist man gleich bei Milliarden.
Das passt gut zusammen. Wir sind jetzt bereits über 2 Stunden, das heißt, es ist unglaublich, aber es war äußerst spannend, dir zuzuhören. Wir wollten noch kurz das Thema Meteoriten und Kometen etc. ansprechen. Ja. Ich möchte nur eine Frage stellen. Also es gab da jetzt das Ereignis von Chelyabinsk, das uns ja allen noch recht gut in Erinnerung ist vielleicht. Also das war
15.
Februar 2013, ne? Ja. Als da plötzlich über dieser eigentlich recht großen Stadt in Russland dieser Meteorit explodiert ist. Es gab inzwischen auch noch ein paar solcher Vorfälle, aber meistens im äußerst abgelegenen Gebiet, beziehungsweise auch nicht so stark, was ich jetzt so mit einem Ohr immer so mitkriegt habe. Ist das jetzt wiederum nur so, dass also mehr darüber berichtet wird und es einem nur so vorkommt, oder häuft sich das jetzt gerade ein bisschen?
Es wird natürlich auch genauer beobachtet, aber man hat manchmal natürlich so schon auch den Eindruck, hoppla, jetzt sind sie wieder ganz schön unterwegs. Es sind, ich glaube zwar jetzt nicht, dass da hier irgendwie in einen Strom ein spezieller unterwegs ist oder so, aber es gibt halt manchmal solche Fälle, wo man dann plötzlich hintereinander kommen dann mehr herunter und werden natürlich sicherlich auch dann mehr berichtet, weil ja Chelyabinsk, da wird, also berichtet wird immer, aber die Aufmerksamkeit ist größer und dann sagt man, jetzt war wieder ein heller Feuerball am Himmel. Aber Chelyabinsk war halt das erste Ereignis nachweislich, wo man wirklich so doch viele Verletzte auch hatte. In zwei Fällen waren das schon ernstere Verletzungen und es waren also 1500 Menschen, die das, die es also wirklich am Leibe auch gespürt haben.
Was 20 Atombomben sind da in der Atmosphäre explodiert, ne? Oder?
Das war, ja,
20 Hiroshima-Bomben, meine ich jetzt.
Ja, genau, das war so.
Nicht so.
Es war schon und dabei war es ein kleiner Körper. Ne? Ja. Ich meine, man sagt jetzt so 15, 17 bis 20 Meter, also auch kann man so 100 pro genau nicht sagen. Man hat sich da so bei 17 Meter ungefähr eingeschossen. Blödes Wort jetzt im Kontext. Und das Ding ist halt auch so ein Airburst gewesen, also eine Atmosphärenexplosion. War nur ein Bruchteil von Tunguska, was 1908 ja am 30. Juni passiert ist. Aber man hatte da noch nicht die Möglichkeiten, auch das so, man hat ja keine wirklichen Aufzeichnungen. Es ist zwar immer wieder verrückt, was da in Sibirien passiert. Es ist ja jetzt auch kürzlich gerade da so ein riesen Loch im Boden gefunden worden. Muss man auch erstmal untersuchen. Ist auch anscheinend aus dem Nix irgendwie entstanden. Man sagt, es kam wohl von unten. Das ist ja auch so eine Theorie, dass man sagt, ja hoppla, vielleicht ist dieses Tunguska-Ereignis gar kein Meteor gewesen, sondern es war eine Methanexplosion, da das Methangas explosiv ausgetreten ist, halte ich eigentlich für unsinnig, weil man hat also zumindest genügend Zeugenaussagen, dass eben über den Himmel dieser Feuerball gezogen ist. Das ist lässt sich damit nicht vereinbaren. Es gibt zwar Rätsel, also bei Tunguska sind einige Rätsel. Ich habe mit Wissenschaftlern an der Universität Tomsk damals auch viel Kontakt gehabt zu dem Ereignis und ich sollte sogar mal bei einer Tunguska-Expedition teilnehmen, aber das hat sich dann, das ging leider zeitlich nicht. Aber jedenfalls waren dann auch Untersuchungsergebnisse auch über erhöhte Radioaktivität in dem Gebiet. Dann hat man gesagt, ach, die haben falsch gemessen und ihre Geräte waren nicht in Ordnung. Es ist Mumpitz. Es ist also festgestellt worden, Wissenschaftler an verschiedenen Stellen gemessen. Das Komische ist nur, es gibt keine radioaktiven Meteorite. Ne? Also da sind schon noch so ein paar Rätsel, auch über diese Kursänderung. Ich will nichts nahelegen damit, aber ich glaube, es ist auch da noch genügend, was man, es wird sich manches gar nicht aufklären lassen. Aber bei solchen Sachen ist halt über lange Zeit Forschungsbedarf. Nur es ist halt schon, liegt schon so lange zurück und auch bis damals der Leonid Kulik in das Gebiet gekommen ist, um seine Forschungen zu machen. Da waren politische Wirren, der ist ja viele Jahre später erst dann in den 20er Jahren dorthin gekommen, gab es auch andere Probleme. Also von daher, das war sehr schwierig, auch noch in dem abgelegenen Terrain. Andererseits natürlich gut, weil es gab zwar Todesopfer auch, wurde später dann berichtet auch, wurde zumindest so gesagt. Viele Tiere sind natürlich auch getötet worden, aber man hat keine richtigen Aufzeichnungen, während halt hier jetzt bei dem Chelyabinsk, das wurde ja mit den Autokameras alles aufgenommen und da hat man also wirklich
hundertfach,
naja, eben, das ist halt das, wo man wirklich sagen kann, es ist das erste Mal, dass man so einen Feuerball wirklich komplett dokumentiert hat. Man hat ja dann auch Meteoritenfunde gehabt und es zeigt einfach, dass die Welt schon verletzbar ist. Und ich meine, auf das Ereignis war zwar für uns heftig, war aber wirklich ein winziges Objekt und ist halt nicht entdeckt worden. Es ist durch die Maschen dieses Netzwerks gegangen und ansonsten ist es halt so, dass man auch sagen muss, ja gut, auch auf den Gefahrenskalen kosmischer, also von solchen Impact-Ereignissen, ist das eine Null gewesen. Ja, es war, wird als Null, also überhaupt nicht klassifiziert als irgendeine wirkliche Gefahr.
Kann aber ganz schön Schaden anrichten, ne? Wenn das Ding etwas tiefer ist, wenn es explodiert oder so und etwas näher an der Stadt, na dann gute Nacht.
Also ist schon bei diesen Dingern so, dass man sagen muss, hängt natürlich auch von der Zusammensetzung ab. Das war ja auch bei dem Tunguska so. Dann hat man lange drüber nachgedacht. Ja, war es ein Komet oder war es ein Kollegachondrit oder doch ein gewöhnlicher Steinmeteorit? Das ist so das, was man jetzt favorisiert. Aber das hängt natürlich dann, diese Konstitution von so einem Objekt auch damit zusammen, was sich abspielt. Wenn es dann noch größer ist, ne, klar, man muss ja auch abschätzen können ungefähr, wie sind die Gefahren. Da gibt's ja diese verschiedenen Bewertungsskalen, wo man die dann eben einstuft, wie die Torino-Skala, ne, Palermo oder dann sind es nochmal andere Formeln. Und man sagt, gut, die Brown-Formel, da ist man ein bisschen zurückhaltender, sagt, es ist doch nicht so ein Risiko. Weil vorher hat man immer gesagt, ja, so ein Tunguska-Objekt so ungefähr alle 300 Jahre. Ne? Und jetzt geht man so alle 1000 Jahre. Ne? Das sind alles Zeiträume, sagt man, ja, und was geht mich das an? Ist völlig uninteressant. Mag ja sein, lokal, wenn es runterkommt, sind es Riesenschäden. Dann irgendwann muss man in die Kategorie kommen. Wir haben vielleicht so eine Abschätzung nach so Educated Guess, rund 90% an Kilometerbrocken und darüber erfasst durch die Weltraumüberwachung. Aber es gibt ja Hunderttausende von Objekten im Bereich Hunderte von Metern Durchmesser, die sind auch schon ganz schön gefährlich. Aber die Wissenschaft sagt natürlich auch, gut, man versucht möglichst viele zu erfassen. Vor allem sind natürlich wichtig diese zivilisationsbedrohenden Objekte. Und die sind halt, sagen wir mal, in der Kategorie Kilometer aufwärts, also sagen wir mal ab 2 Kilometer. Ne? Nördlinger Riesbrocken, sowas, aber das ist ja auch schon 15 Millionen Jahre her. Und jedenfalls, das sind Dinge, da kann man natürlich auch sagen, na ja, was interessiert's einen? Aber es wären solche Ereignisse von einer derartigen Dimension, dass sie uns dann wirklich alle angehen würden. Es würde die komplette Welt in Mitleidenschaft ziehen und deswegen sage ich halt auch, das ist es schon die Sache wert, sich da Gedanken zu machen.
Auch zu überwachen. Ja. Welt im Spannungsfeld des Kosmos, der Mensch im Spannungsfeld des Kosmos. Der Titel gefällt mir eigentlich immer besser. Ich finde, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit dir. Danke dir. Relativiert auch. Vielleicht auch ein bisschen die ganzen, unter Anführungszeichen, Gruselgeschichten, die man derzeit in den Nachrichten hört. Das ist alles menschengemachte Dummheit und Grausamkeit eigentlich auch. Aber im Endeffekt sind wir ein kleiner, blaues, wunderschönes Pünktchen da in einem Riesenuniversum. Neben uns eine mittelgroße Sonne und dann... Wer weiß, was alles da draußen ist. Ja. Wir wissen sicher noch nicht alles. Und es ist ein äußerst spannendes Thema, auch ohne die unmittelbar drohende Gefahr jetzt. Ja.
Ich wollte nur kurz sagen, auch, dass es einfach so ist, man muss ja auch daran denken, eigentlich, wenn man sich anschaut, was auf unserem Planeten alles an Grausamkeit passiert, wegen nichts und wieder nichts eigentlich. Ne? Ich meine, natürlich weiß man verschiedene Gruppen, wer welche Interessen, was sind für Probleme da. Welt steckt voller Probleme. Ich verstehe auch, wenn manche Leute sagen, warum jetzt noch diese Dinge draufdrücken und das nochmal draufsetzen und sagen, das gibt es noch. Wo man sieht, was hier auf unserem Planeten passiert. Aber manchmal denke ich auch, wenn diese sogenannten Machthaber weil ein bisschen schauen würden, welche Verantwortung sie haben mit dieser Perle im Kosmos, die so winzig klein und verschwindend ist, aber doch für uns das Einzige, was wir haben. Und wenn man sich mal so eine Cassini-Aufnahme anguckt, so eine Cassini-Raumsonde vom Saturn aus und sieht, dass unsere Erde da durch die Saturnringe hindurchgeblickt irgendwo im Hintergrund steht und nur so ein kleines Pünktchen, ein blaues kleines Pünktchen ist. Und es ist unser alles, ja. Alles, was wir haben. Und dass man da und die Menschen eben auch, dass dieses Miteinander, ja, die Gesellschaft, die Verrohung, die stattfindet, der Ton, der Umgang, alles hat so nachgelassen. Wenn man da ein bisschen auch mit dieser kosmischen Perspektive im Hintergrund darüber nachdenken würde und wenn das auch diejenigen, die wirklich die Verantwortung für die Welt haben, diese Minderheiten, die ganze Macht in der Hand halten, darüber vielleicht ein bisschen zu reflektieren beginnen, dann wäre das schon was.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch und ich freue mich schon sehr aufs nächste.
Du dir auch ganz herzlichen Dank. Hab mich sehr gefreut. Dankeschön.
Sie hörten ein Crop FM Spezial mit Andreas von Rethi. Die Illustration zur Ausgabe stammt von Matthias Töpfer. Weitere Informationen zur Sendung, einen Spendenbutton sowie ein Archiv mit über 300 vergangenen Sendungen finden Sie auf der Website von CropFM. www.cropfm.at. Ich danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Sommer. Macht es gut.